Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Wir kommen zur Außenwette. Hertha BSC wettet, dass es in der Saison 2023-24 einen neuen Rekord im Verspielen von Führungen aufstellt und diese Spielzeit, Obacht, in der ersten Halbzeit als Tabellenführer beendet und die zweite Halbzeit als Tabellenschlusslicht. Top, die Wette gilt.
Hallo Hertha-Fans. Das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Ja, der eine große Moderator dieses Landes dankt ab, aber keine Sorge, ich bleibe. Ich habe keine Angst vor den Woken Bubbles und den Shitstorms. Keine Sorge. Und damit herzlich willkommen im Hertha BSC Podcast nach der Länderspielpause. Lang ist's her. Das letzte Mal war ich auch nicht dabei bei der wunderbaren Folge mit den Wildparkbrotlern. Der Special-Folge, kann man ja sagen. Hat großen Spaß gemacht, dazu zu hören. Vielleicht muss ich ja doch mal dran teilnehmen. Heute nicht dabei, Lukas. Ich übernehme heute die Führung und mit dabei zum einen Alex. Du warst das letzte Mal beim Saisonrückblick dabei, also lang ist's her.
Ja, es hat mich gelockt, dass wir jetzt anderthalb Stunden über Wetten, dass reden. Da kann ich natürlich nicht fernbleiben. Da bin ich dabei.
Da bist du dabei. Deutsches Kulturgut. Sehr gut. Benni, wie hast du deinen Samstagabend verbracht?
Bisschen gezockt und nebenbei lief, glaube ich, Düsseldorf-Schalke so auf dem zweiten Bildschirm. Aber ich habe mitbekommen, dass ihr bei der da komplett invested seid in Wetten, dass. Ich hatte noch überlegt, was zu tweeten nach dem Motto, ob Hertha so Führung verspielt, wie Thomas Gottschalk seinen letzten Wetten, dass Auftritt hat. Aber ich glaube, die Witze wurden auch zu Genüge rauf und runter geritten.
Richtig. Hertha am Ende auch nur eine alte Dame, die er angefasst hätte. Egal, wir machen das Thema zu. Zuallererst die wichtigste Hausmitteilung. Wir nehmen diese Folge zwar am Montagabend auf, ihr hört das ja aber erst heute am Dienstag. Es hat einfach organisatorische Gründe, dass Lukas heute Abend nicht mehr dazu kommt, die Folge zu schneiden und zu veröffentlichen. Dementsprechend dürft ihr das dann oder könnt ihr das dann erst am Dienstag hören. Das ist natürlich schade, aber ihr habt ja dann bis Sonntag Zeit, diese Folge zu hören. Also das sollte doch eigentlich reichen. Eine weitere Hausmitteilung ist, dass wir angefangen haben zu streamen. Das große Hertha BSC Streaming-Projekt, was lange hat auf sich warten lassen, ist nun endlich online und lebendig. Und dazu gibt es auch schon das erste Highlight-Video auf YouTube, wo Konstantin, unser neuer Cutter und Designer, da mal Hand angelegt hat und das zusammengeschnitten hat. Ich bin da sehr glücklich drüber. Der erste Stream hat großen Spaß gemacht. Wir haben zum einen in der ersten Stunde so eine Art Q&A gemacht, wo es einfach um Chat-Interaktionen ging, wo wir mit euch über das Projekt, über Hertha, Fußball, alles Mögliche gesprochen haben. Und im zweiten Teil, und das ist auch der feste Teil, dann immer ging es dann in den FM24, in den Football Manager, wo wir dann mit Hertha schon das erste Ligaspiel gemacht haben. Und wir haben in Düsseldorf verloren. Also es ist sehr realistisch, auch wenn es bei uns, glaube ich, nochmal ein bisschen anders ablief. Ja, dazu werdet ihr auch noch ein Highlight-Video sehen. Und ansonsten, möglichst jede Woche, möglichst jeden Mittwoch werden wir streamen. Ich sage dazu möglichst, weil ich ja auch weiß, dass es durch meine Arbeit gut sein kann, dass das mal nicht hinhaut, aber es ist die Regelmäßigkeit, die ich anstrebe. Benni, du hast ja dann am zweiten Teil mitgewirkt, hattest du auch Spaß?
Absolut. War vor allem, weil sich die Möglichkeit ja selten bietet. Von daher hat großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie die Taktik sich dann die nächsten Wochen schlägt. Ja, wir wissen ja nicht, warum wir die Gegentore bekommen haben. Das bleibt ja ein Mysterium für alle Zeiten. Also vielleicht waren es auch einfach nur grobe individuelle Patzer und die Taktik ist an sich unschlagbar.
Ja, falls ihr sehen wollt, was wir uns da im Gegensatz zu Pal Dardai zusammengebastelt haben, schaut da gerne mal vorbei. Ich gebe so viel raus. Es ist ein 4-3-3. Das wünschen sich auch viele in der Realität. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich darüber, dass es jetzt losgegangen ist. Feedback war auch gut und ich denke, das wird dann mit der Zeit auch weiter wachsen. War ja auch relativ kurzfristig angekündigt, der erste Stream. Dementsprechend wissen die Leute, dass sie sich jetzt drauf einstellen können. Alex, du hattest dazu nichts mitbekommen, richtig?
Nee, ich kann nur mitteilen, dass am nächsten Mittwoch, ich weiß nicht, ob ihr da aufnehmen wollt, weil da ist ja ein Kollisionstermin, das Pokalspiel.
Das ist richtig.
Was da der Redaktionsplan ist.
Das ist richtig. Da muss ich zum Beispiel arbeiten. Da haut's schon hin. Da werden wir dann am Freitag, hatte ich mir, glaube ich, notiert, streamen. Da wisst ihr dann Bescheid. Aber diese Woche ist es der Mittwoch. Gut, für euch dementsprechend morgen. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn man zeitversetzt planen und reden muss. Aber gut.
Ja, also was ich dazu sagen kann, wir haben ja eine interne Gruppe, wo so ein bisschen Vorbesprechungen stattfinden, ohne da jetzt irgendwas zu leaken. Aber das, was sich Marc da zuvorderst vor allem überlegt hat, sind schon sehr, sehr geile Formate. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ich habe da viel Bock drauf und ich hoffe, ihr alle auch.
Und wie gesagt, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, es werden auch immer Highlights davon auf YouTube kommen. Also ihr könnt eigentlich nichts verpassen. Und die Streams an sich, ungeschnitten, in voller Länge, findet ihr auch noch relativ lange Zeit auf Twitch selbst. Also selbst wenn ihr dann nicht warten könnt oder wenn euch die Schnitte zu viel sind, dann könnt ihr auch da noch mal reingucken. So, wir gehen in die Hertha News.
Hertha News.
Ja, und was wäre so eine Länderspielpause ohne die üblichen Seitenthemen, die dann gerne mal aufgemacht werden. Ich würde zumindest behaupten, dass das Thema abseits einer Länderspielpause, auch wenn es die Spieltags-PK war zum Hannover-Spiel, nicht so große Aufmerksamkeit bekommen hätte. Wir reden über Paul Dardais Worte zu oder über Müsian Maolida. Ich hole euch alle noch mal kurz ins Thema rein. Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover wurde er gefragt, wie es denn um Maolida stünde, denn Maolida, das wissen vielleicht manche nicht, hat sich jetzt für die Komoren entschieden, was die Nationalmannschaft angeht und wurde nominiert und hat in seinen ersten beiden Spielen für die Komoren, unter anderem auch gegen Ghana, was ja nun wirklich keine Laufkundschaft ist, jeweils ein Tor geschossen und sich damit dementsprechend so ein bisschen ins Schaufenster gespielt. Und daraufhin wurde gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen Schwung geben kann für den Verein. Das hat Paul Dardai relativ konsequent verneint, so würde ich es mal nennen. Ich zitiere da einfach nur mal kurz. Wir lassen ihn nicht hängen, geben ihm Spielpraxis und Analyse, aber er soll so schnell wie möglich weg von uns. Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe. Jetzt sieht man, er will, na, da spricht er die zwei Tore für die Komoren an, er hat sich nicht aufgegeben, das tut ihm gut, aber ich will das nicht nochmal riskieren. Ich habe hier gute, fleißige Flügelspieler, es tut mir leid, es hört sich hart an, aber ein Gustav Christensen ist mir viel wichtiger. Wir sind fair mit ihm, er hat die Tore gemacht, weil er fit ist. Wir achten auf ihn, ich kenne auch seine Werte, wie viel er im Training und so weiter läuft, aber bei mir hat er seine Chance verspielt. Maolida selbst reagierte auf Twitter unter einem Post von Sky, glaube ich, die diese Pressekonferenz aufgegriffen haben, mit It's better to laugh, also ne, man lacht da lieber drüber. Und sein Berater hat zum Gegenstoß ausgeholt bei Fußballtransfers.com und sagte, übersetzt, das Einzige, worauf wir uns mit diesem großen, visionären Trainer einigen konnten, ist, dass er uns hilft, von ihm wegzukommen. Ich verstehe, dass Herr Dardai beleidigt ist, dass ein Spieler wie Müsian, den er seit Beginn der Saison nicht einsetzt und den er hat fallen lassen, in internationalen Spielen auf hohem Niveau spielt und dort als Mittelstürmer agiert. Etwas, das Herr Dardai, der hart arbeitet, nie bemerkt hat. So. Also eine kleine Posse, ein paar Sticheleien. Alex, wie nimmst du denn dieses ganze Thema wahr? Es gab ja dann Leute, die sich klar auf Dardais Seite geschlagen haben. Es gab Leute, die gesagt haben, das ist taktisch total unklug und sogar stillos so einem Spieler gegenüber. Wo ordnest du dich da ein?
Ja, irgendwo in der Mitte. Also eine Sache, die es erstmal zeigt, ist, das Tischtuch ist komplett zerschnitten, weil nach den Aussagen von Beraterseite, von Trainerseite und von, na gut, also Müsian Maolida selber hat sich ja relativ bedeckt gehalten, aber vor allem von Beraterseite und von Seite von Paul Dardai zeigt, dass es da kein Zurück mehr gibt. Also nach so einer Aussage, da können wir, glaube ich, jetzt schon den Strich drunter machen. Müsian Maolida wird, wenn jetzt nicht irgendwas komplett Verrücktes passiert, kein Spiel mehr für die Profimannschaft machen. Das hat sich deutlich gezeigt. Ich weiß trotzdem nicht, ob man sowas nicht intern belassen kann. Weil die Aussage, dass er andere Spieler gerade vorne sieht, die kann er ja machen. Und dass er Maolida als vorne Spieler einordnet, das wird jetzt auch wenig überraschend sein. Aber das irgendwie in der Deutlichkeit zu äußern, finde ich auch zum Wohle von Hertha BSC ein bisschen ungünstig. Weil am Ende ist das auch immer noch ein Spieler, mit dem wir am Ende hoffentlich noch irgendeine Form von Erlös erzielen wollen. Und mit solchen Aussagen steigerst du jetzt nicht gerade den Marktwert, weil das gibt ja auch Einblicke ins Innenleben, die vielleicht andere Manager so nicht haben. Und wenn der aktuelle Trainer über einen Spieler sagt, dass er einer der faulsten Spieler ist, die er je gesehen hat, dann ruft das jetzt nicht gerade unbedingt Interessenten auf. Von daher, im Sinne von Hertha BSC hat diese Aussage nicht getätigt. Aus einer menschlichen Sicht kann ich es verstehen und auch, dass man vielleicht seine Spieler, die man auf der Position hat, wie jetzt eben namentlich Gustav Christensen, so ein bisschen pushen will, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, das hätte man auch alles intern machen können und ich sehe keine Notwendigkeit, das in der Deutlichkeit nach außen zu tragen. Nochmal, wenn er einfach sagt, ich sehe Mali da gerade nicht vorne und die Länderspieleindrücke haben jetzt gerade nichts an meiner grundsätzlichen Einschätzung geändert, okay, dann mach einen Strich drunter. Aber da so fast ausfallen zu werden, halte ich ein bisschen für stillos.
Schließt du dich dem an, Benni?
Im Endeffekt ja. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, dass der Pal Dardai, der vor 3 Wochen oder so einem Tjaak Ernst bei einer eigentlich sehr soliden Antwort noch ein Medientraining geben wollte, sich jetzt da hinsetzt und so einen raushaut. Ich finde aber auch tatsächlich, dass das Thema aus meiner Sicht sehr hoch gejazzt wurde. Also, dass momentan so viel still um Hertha ist, dass man den Vorfall nimmt und breiter tritt, als es, glaube ich, sein müsste. Weil im Endeffekt ist Maulida ja auch einfach, er ist ja kein relevanter, also in sportlicher Hinsicht relevanter Spieler mehr bei Hertha. Ich glaube, das wäre bei anderen Spielern so eine Aussage deutlich interessanter gewesen. So ist das halt jemanden, der eigentlich gerade nur noch bei der U23 spielt und trainiert. Und dass sich da so viele so sehr drauf stürzen, fand ich will nicht sagen befremdlich, aber ein bisschen überraschend. Und das war mal wieder schön zu sehen, so die auf Social Media, wie die Leute unterwegs waren, wo man auf einmal Takes gelesen hat von Menschen, die, glaube ich, jetzt nur mitbekommen haben, oh, der hat 2x für sein Land getroffen, der muss ja richtig gut sein und offensichtlich nicht eine Sekunde mit Hertha oder Maulida tiefer beschäftigt haben, aber halt der Meinung sind, dass sie jetzt alles über den Spieler wissen und da mehr kritisiert haben, als es, glaube ich, angemessen wäre in der Situation. Aber schlussendlich ist das, glaube ich, ein Kapitel, was relativ schnell wieder vergessen wird, spätestens wenn Mauli da weg ist. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie wurde das größer und wichtiger gemacht, als es sein müsste.
Ja, ich schließe mich dann, glaube ich, auch euren beiden Meinungen an. Ich glaube, dass da kein Marktwert zerstört wurde, weil es keinen Marktwert gab. Wenn wir uns an den Sommer zurückerinnern, hat Mauli da auch keinen Abnehmer gefunden, bis so eine Last-Minute-Leihe in die Türkei und die hat er sich dann selber anscheinend kaputt gemacht durch überraschende neue Forderungen. Das heißt, ich glaube nicht, dass man da einen bestehenden Markt zerstört hätte. Das würde ich ausschließen. Ich finde, was mir so ein bisschen vergessen wird, und ich glaube, darauf wollte es aber auch abzielen, Alex, mit dem Persönlichen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, es gibt so ein Ungleichgewicht, wie sich Spieler und Trainer äußern dürfen denn oder verhalten dürfen, denn ein Spieler darf die schlechtesten Trainingsleistungen abliefern, wie er möchte und am Ende muss aber immer ein Trainer sich verantworten, warum Spieler XY nicht spielt. Und ich kann verstehen, ich kann es emotional verstehen, dass man den Spieß mal umdrehen will und sagen will, nee, da hat sich der Spieler zu verantworten, das ist nicht mehr mein Bier. Ich kann auch verstehen, dass man diese Diskussion für immer und ewig beenden will und es sorgt tatsächlich, glaube ich, schon dafür, dass du die bestehende Gruppe stärkst. Das sind alles Punkte, die ich schon noch mit einwerfen möchte. Natürlich ist das taktisch unklug, da brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, ne, das ist wieder dieses Ding, wenn wir Ehrlichkeit und Authentizität fordern von Verantwortlichen im Fußball, müssen wir auch einen Toleranzbereich dafür etablieren, wo sich auch Leute mal etwas über die Stränge schlagen dürfen. Ja. Deswegen darf man das ansprechen und man darf es kritisieren, man darf es aber nicht überdramatisieren. Und ich glaube, das Thema ist durch. Vielleicht hat Pal Dardai sogar, also anders. Ich glaube, was vielleicht ein Punkt ist, dass Mauli da, der verdient nach wie vor richtig gutes Geld bei Hertha. Ich glaube, auch deswegen wird er nicht alles unternommen haben, um im Sommer zu gehen. Und ich glaube, dass es dann schon ein Stilmittel ist. Darüber kann man sich streiten, aber es kommt auch immer darauf an, was für ein Verhalten der Spieler dem Verein gegenüber zeigt. Vielleicht will man dann auch einfach ein Klima schaffen, wo der Spieler sich eben nicht mehr darauf ausruht, sondern sagt, ja, okay, ich muss hier offensichtlich wirklich weg, sodass man dieses Kapitel dann im Winter beendet. Ob das alles taktisch klug ist, wahrscheinlich nicht.
Ja, und also er hat ja auch gesagt, dass er jetzt nicht Mauli da komplett links liegen lässt. Also er meint ja auch, er kennt genauso seine Fitness- und Laufwerte, wie er die von allen anderen und von seinen Söhnen kennt. Und es ist jetzt nicht so, dass Mauli da irgendwie keine Ahnung, wie es einst in Hoffenheim der Fall war, in die Trainingsgruppe 2 geschickt wird.
Oder wie unter Pal Dardai schon mal Peter Niemeyer und Sandro Wagner alleine aufs Tor geschossen haben.
Genau, die auf leere Tore geschossen haben, ja. Das wird ja zum Glück nicht gemacht. Man weiß halt auch nicht, jetzt bei der Aussage, die der Berater getätigt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass da intern, also ist jetzt sehr spekulativ, aber dass da vielleicht auch schon zwischen ihm und Pal Dardai so ein bisschen das Tischtuch zerschnitten ist. Von daher, wie gesagt, menschlich kann ich das nachvollziehen, dass man da die Schnauze voll hat. Ja.
Zu der Berater, aber Benny, gerne.
Ja, das mit den Werten, ich würde es auch gar nicht so hochhängen. Es kann auch sein, dass er sich da einfach ein bisschen absichern will, dass man da jetzt nicht rechtliche Schritte unternimmt. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber ich glaube, wenn Dada jetzt sagen würde, wir kümmern uns auch gar nicht mehr um ihn und was er da macht, das ist uns eigentlich scheißegal, macht man sich da, glaube ich, angreifbarer, als wenn man das nochmal so schön hinterher schiebt.
Was ich zu den Berateraussagen sagen möchte noch ist, es ist selbstverständlich, dass ein Berater seinen Klienten schützen will. Das steht für mich außer Frage, das muss passieren. Ich finde es aber nur ein bisschen peinlich und das zeigt eigentlich eher, dass man keine Argumente auf der eigenen Seite hat, wenn man jetzt damit kommt, dass, also zum einen dieses der große visionäre Trainer und ja, können wir nichts dafür, dass er das große Talent von Mauli da auf der Mittelstürmerposition nicht erkennt. Freunde, also ist ja nicht so, als ob Müsian Mauli da nicht nur unter Pal Dardai nicht gespielt hätte und nicht funktioniert hätte. Wir reden da auch über, also erste Amtszeit Dardai, wo er noch ein Neuzugang war und auch ein unbeschriebenes Blatt, wo er damals auch noch gegen Bochum gespielt und getroffen hat. Dann Korkut, Magath, Schwarz, wieder Dardai. Er hat unter keinem einzigen Trainer eine Rolle gespielt. Und natürlich kannst du jetzt mit diesen zwei Länderspieltoren aus einer Position der Stärke kommen, weil du ja sagen kannst, guck mal, mein toller Klient und nur Pal Dardai erkennt nicht, wie gut er ist. Also ich könnte eher verstehen, wenn der Berater damit gekommen wäre, dass man sowas halt nicht macht, solche öffentlichen Aussagen. Darüber haben wir ja auch gerade gesprochen. Aber damit zu kommen, dass Pal Dardai ja das große Potenzial in Pauli da nicht erkennen würde, naja, das ist dann doch ein bisschen hanebüchen.
Ja, und was dann noch dazu kommt, gehen wir mal mit der These mit, dass Mauli da anscheinend der geborene Mittelstürmer ist. Ist jetzt auch nicht so, dass wir da gerade irgendwie ein Qualitätsproblem auf der Position haben und wir händeringend nach einem treffsicheren Mittelstürmer suchen würden.
Das ist korrekt, das kommt noch absolut dazu. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Thema zu. Man kann Kritik äußern, es wurde aber dann doch ein bisschen heiß gekocht. Wo man keine Kritik äußern kann, ist bei Herthas U23. Die hat jetzt nämlich das erste Mal wieder ein Spiel gewonnen. Es geht doch. 2:0 gegen Erfurt gewonnen in Erfurt und holt damit den ersten Sieg seit August. Das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Spiele in Serie hatte die zweite Mannschaft in Folge nicht gewonnen. Zuletzt setzte es sogar 4 Niederlagen hintereinander. Es ist auch erst das 3:0-Spiel in der Saison. Ich gucke mir die Highlights auch immer an, weil es mich dann doch inhaltlich schon interessiert. Grüße gehen raus an Ostsport TV. Auf jeden Fall stabil, der Kanal. Haben es jetzt auch mittlerweile ein bisschen gelassen, in jedem Titel Nada Jindawi zu erwähnen. aber das muss man echt sagen. Also ich glaube, Herthas Saison der zweiten Mannschaft lebte zum einen davon, dass am Anfang sehr viele Spieler, die sich noch für den Profikader empfehlen wollten, noch in der zweiten Mannschaft gespielt haben. Das hat das Niveau extrem nach oben geschraubt, diese nach und nach entweder gegangen oder fest in die erste Mannschaft gewandert. Das hat für einen Bruch gesorgt und mangelnde Effizienz vor dem Tor und eine vogelwilde Abwehr haben die Saison bislang gezeichnet. Deswegen glaube ich, ist so ein 0:0-Sieg echt wichtig gewesen. Stefan Schmidt ist auch auf die Trainerbank zurückgekehrt. Der war ja die letzten Wochen aufgrund privater Geschichten entschuldigt. Und da hatte Oliver Schröder dann übernommen in der Seitenlinie. Und insgesamt, wie gesagt, glaube ich, ein sehr wichtiger Sieg. Unter anderem ja auch mit einem Linus Gächter in der Startelf, der eventuell gegen Elversberg dann auch wieder von größerer Bedeutung werden kann. Aber ich glaube, große Takes habt ihr dazu nicht. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir zur 3. Folge der Hertha-Doku übergehen. Benni, was haben wir da gesehen und was hat dir gefallen?
Mir hat alles gefallen.
Ja, du hast frei gesprochen und viele Bilder benutzt.
Ja, viele Bilder werden ja tatsächlich genutzt in so einer Doku zwangsweise. Also man kann sich da nur wiederholen. Das ist einfach ein richtiges Premium-Produkt, was Hertha TV da auf die Beine stellt. In-house produziert. Das ist einfach, du kriegst da alle 4 Wochen einen, ich will jetzt nicht sagen, einzigartigen Einblick hinter die Kulissen, weil ich glaube, dass denen können dir viele Dokus liefern. Aber du merkst schon, dass doch einfach Leute dran sitzen, denen das irgendwie wichtig ist, denen das was bedeutet. Und du hast ja auch immer wieder diese kleineren privaten Storys drin. Jetzt stand diesmal Robert Quasigroch ein bisschen im Mittelpunkt mit seinem Debüt gegen Braunschweig, war das, glaube ich, wo sie ihn dann auch schon davor begleitet haben. Und das sind ja Aufnahmen, die teilweise schon lange vor dem Spiel entstanden sind, wo noch nicht klar war unbedingt, dass er da spielen wird. Das heißt, wer weiß auch, also das ist ja nur ein Bruchteil der Arbeit, die man da zu sehen bekommt. Das es wird ja einen Haufen Szenen und Ausschnitte geben, die nie verwendet werden. Und das ist, glaube ich, auch was man gerne mal unterschätzt. Und von daher einfach richtig großes Lob. Ansonsten, was war noch drin? Ging, glaube ich, los mit diesem Badeausflug da an den Wannsee, wo sie mit den Rädern hingefahren sind. Bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das sah schon sehr cool aus. Glaube ich, auch einfach als Team-Event eine super coole Maßnahme, noch da Anfang September in der Länderspielpause das zu machen. Vor allem, weil da ja auch noch relativ viele im Verein geblieben sind. Das war jetzt bei der letzten schon ein bisschen anders. Genau, die Quasi-Groch-Story.
Das Gersbeck-Urteil.
Ja, genau, Gersbeck-Urteil, was auch, ich finde es gut, dass sie es nochmal so mit reingenommen haben. Mhm. Dann noch diese Story mit dem Jackett irgendwie so ein bisschen.
Ja, vor allem, dass sie in den falschen Zug gestiegen sind.
Stimmt, das war auch. Also, das sind halt so diese kleinen Sachen, über die man schmunzeln kann und die man sonst einfach nicht mitbekommen haben und die einem den Verein und die einzelnen Akteure nochmal näher bringen.
Weiteres Thema war ja auch das Thema Sondertrikot. Da war Colin Jahn zu sehen und zu hören, der ja sehr sehr klar darauf hingewiesen hat, dass man ja noch ein zweites Sondertrikot in der Rückrunde verwenden darf.
Und nee, ich glaube, dass du es zweimal tragen darfst, ne?
Nee, war du darfst echt, zwei Sondertrikots pro Saison haben.
Genau.
Ah, okay, ich hatte ihn so verstanden, dass man quasi das Sondertrikot zweimal tragen darf, einmal in der Hinrunde, einmal in der Rückrunde.
Vielleicht könnte man das auch, aber es ging in dem Fall schon darum, dass man zwei Sondertrikots in einer Saison haben darf, eins in der Hinrunde und dann viel sagen, eins in der Rückrunde. Und da lächelte er auch sehr stark. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass da noch mal was kommen wird. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es nach wie vor auch, und da, wie du sagst, Benni, man wiederholt sich, aber es zeigt ja auch, wie qualitativ kohärent das Ganze ist. Ich finde es auch cinematografisch nach wie vor richtig stark. Es ist einfach handwerklich wahnsinnig gut, diese Doku. Da Grüße an Dustin und Co., die da auch viel mit Color Grading machen und so weiter. Und ich fand es auch bei diesem Quasi-Groch-Teil sehr cool, wie sie immer so für eine Millisekunde schon so Szenen aus dem Spiel reingeschnitten haben, wenn er in seinem Testspiel war oder über Sachen geredet hat, dieses Foreshadowing des eigentlichen Highlights dann. Das fand ich einfach sehr, sehr schön, auch erzählerisch durchgezogen. Ich fand auch den kleinen Clip aus der Schulklasse. Danach wurde ja auch die Folge benannt, Lyrika des Expressionismus. Wunderschön. Da habe ich mich auch wieder zurückgeändert, wie es in der Schulzeit war, wenn man über irgendeinen Künstler oder so einen Vortrag gehalten hat, von dem man vorher noch nie gehört hat und danach auch nie wieder. Ja, alles nach wie vor sehr nah, sehr menschlich, sehr authentisch und sehr unterhaltsam und mit 45 Minuten auch echt wieder ein ganz schönes Brett. Man hat auch wieder mehrere Ansprachen gesehen in der Kabine. Auch das ist, glaube ich, für viele sehr interessant, auch von verschiedenen Personen. Zum Ende hin gegen Schalke, auch wenn das Schalke-Spiel noch nicht gezeigt wurde, aber die Ansprache auch zum Beispiel von Admir Hamzagic, der da ordentlich heiß gemacht hat, würde ich behaupten. Und ich finde aber auch den Umgang interessant, ne? Dass so ein Martin Winkler auf der Bootsfahrt von Zecke Neundorf angeschnauzt wird, dass er ruhig auch was tragen kann und sich nicht eine halbe Stunde umziehen soll. Und dann ja auch Pal Dardai später, der Winkler gesagt hat, du hast jetzt noch einmal ausrutschen im Spiel frei, ansonsten gibst du einen aus. Ich glaube, das brauchen gewisse Spieler dann auch, ne? Und diesen Umgang und diesen individuellen Umgang fand ich gut. Ach ja, und die Szene natürlich, in der Fabi Rehse Pal Dardai sein tolles Fahrrad vorstellt und sagt, ja, und dann schießt es hier mit Mandy ab und dann kann man das nicht mehr klauen und Pal Dardai fängt an zu lachen in Berlin. Ja, ist klar. Das war auch ein sehr, sehr netter Moment, muss ich sagen.
Ja, da ist Kiel ein anderes Pflaster, glaube ich. Mhm. Muss übrigens sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt von Ben Stader, wie der sich auch menschlich gibt. Der geht da mit einer Selbstsicherheit und Ruhe irgendwie durch. Und man hat bei ihm jetzt nicht den Eindruck, dass er so der Jugendspieler ist, der ganz neu dazukommt, sondern der bringt schon, finde ich, eine gewisse Persönlichkeit damit rein.
Ja, ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass die Jungs die sollen ja auch ein Stück weit frech und selbstbewusst sein. Ich finde, das ist ja eigentlich etwas, was Hertha in den letzten Jahren oft gefehlt hat, ne? Ich glaube, die sind völlig unbelastet und sehen das alles als eine riesige Chance. Und ich glaube, der Vibe ist, glaube ich, schon cool.
Ja, gut. Zumal, wenn du eh so eine relativ junge Kaderstruktur hast, dann bist du da wahrscheinlich auch eher geneigt, da dich jetzt nicht komplett unterzuordnen und da irgendwie Angst vor den Autoritäten zu haben. Das aber ja, natürlich. Ist sehr cool. Das, was ich noch kurz einwerfen würde, ich finde es auch sehr schön, dass man immer unterschiedliche Schwerpunkte setzt bei den Spielern, die man so kennenlernt. Diesmal war ja Fabian Rehse, also gut, es wurde halt durch das Kiel-Spiel natürlich nochmal und durch die Spendenaktion dann nochmal auf Fabian Rehse näher eingegangen. Aber ja, man wird ja, also Hertha macht das schon, glaube ich, gut und zu Recht, dass man Fabian Rehse so in den Mittelpunkt rückt. Das ergibt ja auch durchaus Sinn aufgrund seines Charakters und aufgrund dessen, was er darstellt und seiner ganzen Persönlichkeit. Aber ich fand es cool, dass das in der Doku-Folge jetzt nicht so der Fall war, dass man auch mal andere Spieler mehr zu Gesicht bekommen hat.
Ja, ja.
Habt ihr schon erwähnt, Quasi Groch und auch die Gersbeck-Geschichte. Da war ich am Anfang so ein bisschen... Also als das dann kam, diese Aufblende, war ich erstmal so, jetzt bin ich gespannt, wie sie es machen. Aber ich fand, das haben sie sehr, sehr stilvoll gemacht. Und ich fand auch die Einlassung von ihm dazu sehr gut, unabhängig davon jetzt, wie man diese ganze Geschichte bewertet. Aber aus seiner Sicht war das alles sehr nachvollziehbar und reflektiert erzählt, fand ich. Und man hat auch mal so Einblicke bekommen über Spieler, die ich jetzt bisher noch gar nicht gesehen habe. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo Previak sich äußert zu, ich weiß jetzt nicht, nach welchem Spiel das war. Ob es Kiel war? Nee, aber es ging nochmal um ein Spiel nach irgendeiner Niederlage, wo er gesagt hat, wie beeindruckend er das fand, dass man nach einer Niederlage so supportet wurde aus
der Kurve. Ich glaube, das war Magdeburg.
Magdeburg, ja. Ja, und finde ich einfach cool, dass man da alle Spieler probiert irgendwie abzudecken.
Ja, und in den nächsten Folgen wird es ja dann um Schalke gehen, um Nürnberg, Paderborn, vielleicht noch Rostock, irgendwie so in dem Dreh. Auch wieder sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Spielen, würde ich behaupten. Dementsprechend kann man da auch wieder, gibt es noch so Leute, vielleicht auch auf die Spiele bezogen, auf die ihr euch noch freut, wenn die mal so ein bisschen beleuchtet werden würden? Ich überlege gerade nämlich, wer jetzt noch nicht so viel Rampenlicht hatte, der aber, guck mal, genau. Natürlich, also in den nächsten Folgen muss es eigentlich sehr viel um das Traumduo Jonjo, Kenny und Deo Sefolk gehen. Also der neue Buddy-Movie bei Hertha. Die beiden sind schon natürlich, also es wundert mich auch null, dass die beiden gute Freunde sind. Ne? Irgendwie, ich habe schon mal gesagt, wenn die eine Sitcom zusammen hätten, ich würde reinschalten, da bin ich ehrlich. Also Jonjo und Deo, das hätte was. Die beiden würde ich schon gerne nochmal beleuchtet sehen, weil ne, haben ja auch eine sehr durchwachsende Geschichte bei Hertha gehabt, waren beide im Sommer gefühlt weg und sind plötzlich jetzt wieder wichtig und Stammspieler. Das fände ich schon cool. Klar.
Und würde mir bisschen zu Pascal Clemens wünschen, was jetzt natürlich auch der Recency-Bias ist, aber ich glaube, das wird sich dann noch anbieten, dass man zum Hannover-Spiel mit ihm macht oder dieser Aufmacher, dass er halt gegen Karlsruhe das Ding noch rüberjagt, dann gegen Hannover trifft, bietet sich, glaube ich, gut an.
Und er hatte in irgendeinem Spiel gegen Rostock ja sogar den Pfosten getroffen. Also es hat sich so ein bisschen angedeutet. Und natürlich die Story rund um Florian Niederlechner dann, ne? Wie der auch seine Flaute beendet. Ich glaube, das sind alles dann noch so Nummern, die man mitnehmen kann.
Ja, und eine Sache, wo ich mir relativ sicher bin, dass die mitgenommen wird, aber dann vielleicht aufgegriffen wird, wenn er dann tatsächlich zurück ist, ist Ibu Maser.
Auf jeden Fall.
So quasi diese prototypische Comeback-Story, die man da aufgreifen kann. Da wäre man ja quasi blöd, das nicht zu machen. Das stelle ich mir sehr interessant vor.
Absolut, absolut. Gut, ich glaube, dann, Alex, kannst du sehr gerne noch ein paar Worte über Hertha wärmt verlieren.
Ja, genau, ist eine Aktion. Also ich weiß nicht, ob man das groß erklären muss. Die meisten werden das kennen. Gibt's ja jetzt auch mittlerweile schon seit 12 Jahren. Oder es ist jetzt das 12. Mal, seit 2012 gibt es die Aktion von den Harlequins ins Leben gerufen, in Kooperation mit der Berliner Stadtmission. Hertha selbst unterstützt dort auch und seit diesem Jahr auch 1892 hilft. Und da geht es darum, dass Sachspenden und Kleiderspenden für Obdachlose gesammelt werden. Jetzt natürlich speziell anders bezogen, weil jeder wird es mitbekommen, es sehr kalt draußen ist. Der Winter zieht durch die Stadt. Und Berlin ist leider eine Stadt, die sehr großes Obdachlosenproblem hat und dementsprechend sehr viele Menschen, die unter dieser Kälte zu leiden haben. Und das machte diese Aktion zum Ziel, diese Menschen nicht nur gut durch den Winter zu bringen, denn da geht es auch um quasi winterunabhängige Spenden, also auch sowas wie Sonnencreme beispielsweise für den Sommer wird dann benötigt.
Ach, trotzdem schon bei Hertha wärmt, okay.
Genau, auch bei Hertha wärmt. Es gibt da auch eine Liste, wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das verlinken könnten.
Ja.
Einmal von der Berliner Stadtmission, aber auch die Harlekins selbst haben das auf ihrer Seite aufgelistet, was es benötigt, also was quasi gerade am dringendsten gebraucht wird. Das sind dann sowas wie Konserven, aber auch, also wenn man jetzt sehr gut aufgestellt ist, absolutes Highlight wäre natürlich ein Zelt oder Schlafsäcke oder Isomatten.
Ja.
Und ja, vor allem Kleidungsstücke und Essen, was sich gut lagern lässt und was jetzt nicht so schnell verderblich ist, sowas wie Nudeln etc. Wird und natürlich sehr gern gesehen. Und an was man
nicht denken würde, was ich lese gerade auf der Seite Harlekins, unter Zusatzbedarf, Taschenlampen und passende Batterien, Thermoskannen, Thermosbecher, Powerbanks, Kopfhörer, Headsets und auch Universal-Ladekabel für Handys und Netzstecker. Das sind ja auch so Dinge, die man, glaube ich, dann schnell mal, alle denken immer an Klamotten und das ist natürlich auch toll, aber solche Dinge fallen dann über.
Genau, oder auch sowas wie Rasierer zum Beispiel. Also eigentlich, wenn man mal so durchgeht, was man selbst täglich braucht, das ist halt das, was benötigt wird.
Ja.
Also geht da gerne mal auf die Seite, schaut euch an, was da gerade an Bedarf vorhanden ist und bringt das dann mit am Sonntag zum Spiel gegen Elversberg. Da wird dann ab um 10 vor dem Osttor ein Truck sein und dort kann man dann diese Spenden abgeben. Die werden dort dann gesammelt und dann an die, also dieser Truck ist von der Berliner Stadtmission und werden dann eben an die Obdachlosen weiterverteilt. Und darüber hinaus wird auch noch ein, oder ist bereits ein Spendenkonto eingerichtet. Falls man Geld spenden möchte, kann man das über PayPal tun. Ist auch alles auf der Harlekins-Seite entsprechend verlinkt. Und es gibt auch bis zum Ende der Aktion Spendendosen in den Fanshops. Also falls sich jemand in den nächsten Tagen in den Fanshop oder in einen der Fanshops verirren sollte, dann ja, lasst da gerne den ein oder anderen Euro da. Und ansonsten schaut einfach in eure Schränke. Ich glaube, jeder kennt das. Man hat da so viel Zeug rumliegen, was man ein Jahr nicht getragen hat. Und das ist eigentlich so eine gute Faustregel. Alles, was man ein Jahr nicht anhatte, raus damit und Leuten geben, die es dringender benötigen. Und das gläbe für irgendwie Textilbedarf, für Hygienebedarf und alles. Schaut da einfach mal, was ihr entbehren könnt und nehmt das am Sonntag. Ab um 10 Uhr ist der Truck da mit zum Stadion.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Kann ich gar nichts hinzufügen. Deswegen werden wir jetzt sportlich.
Spielanalyse.
Ja, Freitagabend. Einzelspiel. Alle haben drauf geguckt. Klar, Hertha Hannover, das zieht auch national die Massen an. Und international. Nein, Quatsch. Aber Alex, du warst vor Ort. Wie bist du angereist? Wie war die Stimmung auf dem Weg? Und wie war es dann auch im Stadion? Es waren ja, glaube ich, über 10.000 Hertha-Fans da. Und dementsprechend war es ja auch eine wirklich besondere Kulisse.
Das war es wirklich, ja. Das wurde ja auch schon offensiv in den vergangenen Wochen von der aktiven Fanszene beworben, weil Hannover traditionell dazu einlädt, den Block und die anliegenden Blöcke voll zu machen.
Ist aber nett von denen.
Ja, das kennen wir gar nicht, das Problem.
Ja, also Hannover hat da tatsächlich ein ähnliches Problem wie wir, dass der Heimbereich ja zu groß ist für das Fanpotenzial der Stadt, würde ich mal behaupten. Vor allem, weil der Verein ja jetzt auch schon seit Jahren in der zweiten Liga herumdümpelt. Und da hat sich das so ein Stück weit entwickelt, dass das Auswärtsszenen gerne mal zum Anlass nehmen, um auch die anliegenden Blöcke und nicht nur den eigentlichen Auswärtsblock voll zu machen. Und ja, da gab es jetzt auch schon über die Wochen hinweg viele Aufrufe, dass man sich bitte auch über die Seite von Hannover 96 Karten besorgen soll, um da möglichst viel blau-weißes Bild zu erschaffen. Und das hat sehr gut geklappt, ja. Also ich erkenne die genauen Zahlen nicht, aber ich meine auch irgendwas von 10.000 gelesen und gehört zu haben, weil gehört hat man es, also ich weiß nicht, wie es jetzt im Fernsehen war, aber bei uns extrem.
Die Hertha-Fans waren auch im TV lauter.
Ja, also ich hatte jetzt auch das Glück, dass ich relativ im Stimmungskern stand. Also Kreisel, unser Vorsänger, der war relativ nah bei mir dran. Dadurch hatte ich, glaube ich, auch eine gute Position, um quasi voll im Stimmungskern zu sein. Aber ich fand es unfassbar laut, auch über 90 Minuten hinweg. Ja, aber wie wir angereist sind, vielleicht das mal ein bisschen von hinten zu erzählen. Es hat sich eine Truppe von, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube so um die 60 Leute zusammengefunden. Steven hat das Ganze netterweise top organisiert, so dass wir dann am Ende einen Doppeldeckerbus hatten, mit dem wir vom ZOB losgefahren sind, um 12.30 Uhr. Das gab dann nochmal so ein bisschen hin und her in der WhatsApp-Gruppe, weil ja bei Burg auf der A2, was ist da passiert? Ich glaube, ein Laster ist umgekehrt.
Ja, ein Schwerlasttransport oder
so. Ja, genau. Aber also wir hatten dann geschaut und es hätte auch mit der Umfahrung noch relativ bequem klappen sollen. Kann ich dann gleich nochmal erzählen, wie das dann geklappt hat. Mhm. Naja, aber das war echt cool. Also wir hatten dann da unseren Doppeldeckerbus für uns und das ist immer das Spaßige im Vergleich zu Auswärtsfahrten, wo man sich jetzt in irgendeinen ICE oder Regio oder Flixbus oder so drängt. Da hat man ja dann das Pech, beziehungsweise die anderen Leute, die nicht zum Auswärtsspiel fahren, die haben das Pech, dass man dann irgendwie so aufeinander trifft. Also zum einen die irgendwie Lust haben, da ein bisschen Party zu machen und dann diejenigen, die einfach nur irgendwo hinfahren wollen und dummerweise mit Fußballfans aufeinandertreffen. Und die Problematik hatten wir jetzt nicht. Das heißt, wir konnten da komplett unser Programm machen. Steven hat mal wieder eine wunderschöne Playlist zusammengebastelt, die wir dann im Bus gehört haben. Es gab Getränke zu sehr fairen Preisen. Das heißt, wir haben für Bier und jegliche andere Verköstigung 1 Euro gezahlt.
Ach Gott.
Und das Ganze wurde, also die Mehreinnahmen quasi, die wurden werden an Hertha Wärmt gespendet. Ach. Das heißt, man konnte für den guten Zweck und für das gute Gewissen trinken.
Und ich hatte, also wenn man schon den Urwald nicht rettet, ne, dann
genau. Und ja, also auf der Himmelfahrt hatte ich ein sehr gutes Gewissen. ja, und so, also es hatte halt, wie gesagt, so dieses Klassenfahrts-Feeling. Ich finde das immer sehr schön. Alle, die mit mir mal auf Auswärtsfahrten waren, ihr ja beide auch schon mal, die wissen das. Ich bin immer wahnsinnig aufgeregt vor Auswärtsspielen. Ich kann auch nie schlafen, weil ich einfach so krasse Vorfreude habe und mich jedes Mal, mich das jedes Mal so motiviert, weil es einfach so
waren das, wir damals Schönste. Auch. Waren wir noch zu erstiger Zeiten damals auch zusammen in Hannover? Du warst auch dabei, oder?
Nee, also ich weiß es nicht mehr. Wir waren mal zusammen in Bielefeld auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und aber in Hamburg. Nee, in Hannover waren, ich weiß, dass du da mit Lukas und Chrissy warst, da war ich aber nicht dabei. Ja, das war zur Weihnachtszeit. Nee, da konnte ich aus irgendeinem Grund nicht. Okay. Aber ich war in Hannover, jetzt muss ich lügen, vor 6 Jahren, als Kalou den Torwart-Hattrick gemacht hat, ja. Da war ich da. Deswegen, ich hatte auch sehr gute Erinnerungen an Hannover und mag den Auswärtsblock auch einfach sehr. Deswegen war ich zum einen halt wegen Hannover an sich, also wegen des Stadions, aber natürlich auch wegen der Konstellation, wie wir da hingefahren sind, sehr froh, dass das diesmal geklappt hat. Und da muss man ja auch sagen, auf einen Freitagabend so viele Leute zu mobilisieren, also alle, die dort waren, oder zumindest der Großteil, der musste sich Urlaub nehmen für dieses Spiel, das ist schon aller Ehren wert, da kann man nur den Hut vorziehen. Ja, genau. Es waren noch ein paar aus dem Hertha Base und Friends Kosmos, würde ich mal sagen, dabei. Also, wenn man jetzt direkt von Hertha Base kennt, Lilly unter anderem, der war dabei, war auch mein Banknachbar. Schöne Grüße an der Stelle.
Mein Beileid. Also an Lilly.
Och, ich glaube, wir haben uns da nicht viel genommen.
Aber es gab ja auch es gab ja sogar eine Choreo. Und irgendwann gab es auch viel Feuerwerk, wurde Silvester vorgefeiert.
Ja, also ich hatte so das Gefühl, das war noch das, was von der Geburtstagsfeier, sage ich schon, von der Freundschaftsfeier mit dem KSC übrig war, weil da war ja am Theodor-Heuss-Platz vorher die Versammlung für den Fanmarsch und da wurde auch einiges gezündet und ja, sah schön aus. Also aus dem Auswärtsblock, das hat nochmal eine besondere Farbe gegeben. Ja, aber um mal zur Stadionankunft überzugehen, ich hatte dann irgendwann die Zeit nicht mehr so richtig im Blick, aber
das wundert mich jetzt also.
Aber ich meine, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Du musstest ja im Gegensatz zu anderen nicht nochmal eine Runde ums Stadion joggen, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Wieso, wer musste im Stadion joggen?
Ach, das will ich hier eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, es gab jemanden, der rum musste. Aber da hast du das, das habe ich auch nicht allzu sehr die WhatsApp-Gruppen dann verfolgt an dem Tag.
Nö, ich hatte anderes zu tun. Ja. aber was ich dann gemerkt habe, war, es war dann irgendwie so 18 Uhr, nagel mich jetzt nicht genau auf die Zeit drauf fest, aber so Pi mal Daumen. Und wir waren halt immer noch im Bus. Und dann dachte ich mir so, langsam wird's eng. Ich weiß jetzt auch, ich kann die Strecke nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob wir zwischendurch im Stau standen.
Es wurde von Staus berichtet, weil ich irgendwo auf Social Media gelesen habe, dass die Leute sich keine Sorgen machen sollen. Stadiontore bleiben weiter geöffnet, weil es wohl viele Hertha-Fans betroffen hat.
Ja, ich hatte dann nur im Nachhinein gelesen, dass wohl auch einige tatsächlich dann umgedreht sind, weil die dann gemerkt haben, dass sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft hätten. Ja, also so ein, zwei hatte ich gesehen bei Twitter, dass das nicht mehr geklappt hat. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das betroffen hat. Aber bei uns war es dann, so wie ich es in Erinnerung habe, wirklich sehr knapp. Also der Einlass am Stadion direkt, der hat dann sehr gut funktioniert. Das ging dann wirklich innerhalb von 5 Minuten durch. Aber wir waren dann, wenn ich es richtig erinnere, so circa 5 Minuten vor Anpfiff, glaube ich, im Block. Also das war dann schon sehr auf Kante genäht. Ja.
Apropos sportlich, oder hättest du noch was hinzuzufügen?
Nö, können wir gerne zum Spiel übergehen.
Dann übernehme ich die Überleitung und hol Benny mit ins Boot. Wir haben uns ja wieder für die Aspekte entschieden, wollen aber natürlich trotzdem ein bisschen chronologisch am Spielverlauf bleiben. Benny, wie findest du, ist denn Hertha ins Spiel gekommen, beziehungsweise was wäre denn dann dein erster Aspekt?
Wollen wir erstmal die Aufstellung nochmal ganz kurz reden?
Ja, das können
wir. Also gibt ja nicht viel zu sagen,
weil es im Endeffekt
das gleiche ist wie die, ich glaube, 2 Spiele davor, 3 Spiele davor.
Es könnte sogar mit Pokalspiel 3 sein, aber. Ja.
Also Zielvolk wieder links, Clemens Martin auf der Doppel-6 und Niederlechner als hängende Spitze.
Richtig.
Ich habe da ja so meine Probleme mit der Aufstellung, aber ich glaube,
das ist nicht der einzige.
Haben wir auch schon genug thematisiert. Reingekommen, ich muss erst mal sagen, es hat ja wohl den ganzen Tag geregnet in Hannover. Und dementsprechend sah der Platz aus, beziehungsweise hast du auch gesehen, dass die Spielein war, da ist keiner mal wirklich in den Vollsprint gegangen, da hat keiner eine Drehung gemacht, also die Spieler hatten alle so viel Respekt davor, einen Ball verspringen zu lassen oder sich hinzulegen.
Hatte keinen festen Stand, das war so Kartoffelacker, das war der schlimmste Platz, den ich in dieser Saison gesehen habe.
Das wirkte so ein bisschen wie so beim Eiskunstlauf, alle erstmal ganz, ganz vorsichtig sich bewegen und dadurch natürlich auch das Spiel so ein bisschen langsam reingekommen ist. Wenig, also auf beiden Seiten finde ich, wenig Spielkontrolle, wenig Passstaffetten, wenig jetzt wirklich gefährliche Abschlüsse, war alle erstmal die Angst vorm ersten großen Fehler hat, glaube ich, alle so ein bisschen gelähmt.
Findest du, ich fand, es gab zwar anfangs keine großen Chancen, aber ich finde, da war von Anfang an Stimmung und Tempo drin. Also die Zweikämpfe wurden von Anfang an sehr aggressiv geführt und ich finde schon, dass es relativ schnell hin und her ging. Aber
also mit Ball einfach ein gewisser Respekt da war. Stimmt, und man dadurch halt einfach. Du gemerkt hast, dass die mit Ball sehr vorsichtig waren.
Das stimmt. Aber ich finde, das hat ja auf Herthas Spielweise sogar eingezahlt in dem Sinne. Also Hertha hat mehr von diesen Platzverhältnissen profitiert als Hannover. Und da würde ich vielleicht zu meinem ersten Aspekt kommen. Und zwar, und das ist ein sehr allgemeiner, aber die erste Halbzeit war richtig gut von Hertha. Und das meine ich so. Egal, was danach noch gekommen ist, die erste Halbzeit war eine der besten der Saison, würde ich sogar bezeichnen. Denn wie Hertha gepresst hat und wie Hertha aggressiv das Zentrum für sich erobert hat, das war richtig gut. Du hast gemerkt, dass Pal Dardai die Mannschaft sehr gut auf den Gegner eingestellt hat, die aus der Dreierkette heraus und vor allen Dingen über Marcel Halstenberg ja sehr geordnet aufbauen wollen. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil Hertha zum einen, also was sehr gut funktioniert hat, Hertha hat in einer Art 3-3-4 gepresst. Also Niederlechner, Habakovic, Winkler und Rehse sind ganz nach vorne angelaufen und dann hat sich Seevolk mit ins zentrale Mittelfeld geschoben, um da etwaige Lücken zu schließen, zusammen mit Clemens und Martin Dardai. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert und man hatte sehr viele hohe Ballgewinne. Man hat Hannover offensichtlich total gestresst, die super viele Probleme hatten, mal einen Ball festzumachen oder sich aufzudrehen. Und es hat eigentlich fast schon irritierend lange gedauert, bis daraus mal eine klare Torschungs entsprungen ist, weil Hertha dann ganz oft der letzte oder vorletzte Pass nicht gelungen ist. Aber die Ballgewinne, die waren von Anfang an da und ich fand, man war in der ersten Halbzeit perfekt auf die Gegner eingestimmt.
Das wurde ja auch von Leite mehrmals auf der PK nach dem Spiel dann betont, dass Hertha das in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gemacht hat und er da auch seine Spieler gar nicht so kritisieren, weil also er hat nicht gesagt, dass sie schlecht waren, sondern dass Hertha einfach so gut war.
Ja.
Weil du gesagt hast, das hat nicht direkt zu großen Chancen geführt. Ich kann jetzt nicht mehr genau die Minuten erinnern. Ich habe dann bloß mir nochmal die Highlights angeguckt. Yeah, das ist aus dem Block natürlich immer ein bisschen schwierig, das alles zu erkennen. Aber diese erste Ballaktion oder dieser hohe Ballgewinn von Rehse, das war ja, glaube ich, relativ früh. Gut, Rehse verspringt dann.
Genau, ich wollte auch sagen, daraus ist kein Torschuss entstanden.
Kein Torschuss entstanden, ja, richtig. Ich musste daran denken, als ich dann so am nächsten Tag dann mir nochmal die Highlights angeguckt habe und lustigerweise hattest du das auch in deinem RBB-Artikel geschrieben. Ich habe da immer diesen Satz von Jürgen Klopp im Kopf, das hohe Pressing ist der beste Zehner oder Gegenpressing ist der beste Zehner. Und ich finde, dass Dardai diese Elemente öfter mal drin hat. Kann mich da auch an ein Spiel in ganz grauer Vorzeit mal in Leverkusen erinnern vor 5-6 Jahren. Wo wir die in der ersten Halbzeit auch komplett an den eigenen Strafraum gepresst haben. Und ich frage mich dann immer, also natürlich kannst du das nicht über 90 Minuten durchziehen, das ist mir bewusst, aber ich frage mich, warum dieses Element nicht öfter auftaucht. Und ich weiß nicht, ob wir dann gleich zu einem anderen Aspekt übergehen wollen, weil ich hätte da eine ganz passende Überleitung, glaube ich.
Also erstmal zu der Frage, warum das nicht immer passiert, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so beantworten. Vielleicht findet manchmal das Trainerteam den Schlüssel im Pressing und wenn sie den nicht finden, sagen sie es, ja gut, dann lassen wir es lieber, bevor wir unsere eigenen Spieler verwirren und machen eher dann Mittelfeldpressing. Das ist schwierig zu beantworten. Also gegen Schalke beispielsweise erinnere ich mich, dass Hertha gar nicht so hoch angelaufen ist, sondern eher so Mittelfeldpressing hatte und dadurch aber Schalke so ein bisschen rausgelockt hat und die Fehler im Aufbauspiel hat machen lassen. Und gegen Hannover wollte man das Aufbauspiel gar nicht erst entstehen lassen, weil man wusste, dass wenn Halzenberg Platz bekommt, der hat ja zum Beispiel diesen tollen Pass gespielt auf Derek Köhn, der dann zwar im Abseits stand, aber kurz, man dachte, gut, jetzt ist das Tor gefallen. Also wenn man ihm dann Platz gibt oder auch so einem Phil Neumann, der dann später noch eine große Rolle spielen sollte und der dann da einfach mal losmarschieren darf wie so ein Niklas Süle Express, dann wird es halt gefährlich. Und da hat man vielleicht den Schlüssel gesehen. Aber ja, ich finde auch, dass also Pal Dardai hat in seiner ersten Amtszeit sehr zu Beginn, das war vielleicht sogar das erste Spiel gegen Mainz damals, gesagt, dass man Spieler auch aus der Defensive heraus kontrollieren kann, indem man Gegner halt in Zonen lockt, die man sehr gut verteidigen kann. Und dann aber die entscheidenden Duelle für sich entscheidet und durch Konter eine permanente Gefahr halt darstellt. Und die besten Spiele von Hertha und unter ihm sind die, wo das genauso aufgeht. Und da hat man gegen Mainz beispielsweise ein sehr ähnliches Spiel gemacht im Pokal und jetzt eben gegen Hannover auch. Und das muss ich, wie gesagt, sagen, dieser Plan A, der kann von Pal Dardai oft schon richtig gut sein. Es ist dann eher das Problem, was der Plan B ist.
Ich glaube, das hängt auch so sehr wir das alle hassen, aber da ist diese Tagesform spielt da, glaube ich, mit rein, weil das sind ja mal zwei Seiten, ne? Die eine Seite, die gut presst und die andere Seite, die sich auch pressen lässt. Also ich glaube, wenn Hannover an einem wirklich guten Tag schafft, das vielleicht auch einfach sich daraus zu befreien. Das weißt du halt im Nachhinein nie, aber ich glaube, das ist auch immer so ein kleines bisschen Münzwurf und da sind schon vermutlich die ersten 2-3 Minuten super entscheidend. Und wenn du es da 2-3 Mal schaffst, wirklich den Gegner zu stressen und so eine Grundstimmung von Druck aufzubauen, dann fällt die nächste Aktion dem Gegner wieder schwerer. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob man das wirklich bei jedem Spiel analytisch rausarbeiten kann, warum es mal klappt und mal nicht. Hängt sich auch damit zusammen, wie man sich vorher pusht in der Kabine. Keine Ahnung, wie die Fahrt zum Stadion ist und sowas. Also da gibt es, glaube ich, 1000 Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen können in dem Moment.
Und wie gesagt, ich glaube, dass der Gegner da eine große Rolle spielt. Denn wenn wir uns erinnern, wann hatte Hertha große Erfolge im Pressing, dann war das gegen Magdeburg, die sicher und geordnet und langsam hinten rausspielen wollen. Dann war das gegen Fürth, die genau dasselbe wollen. Und dann war das auch gegen Kiel so. Und das sind alles Mannschaften, die einen sehr geordneten Spielaufbau aus der Abwehrkette heraus und auch mit der Einbindung des Torhüters spielen wollen. Und genau gegen die Mannschaften klappt's dann. Andere Mannschaften sagen sich, ja, presst und so, wir pölen den Ball einfach nach vorne und dann viel Spaß mit Kempf und Leistner, die ihren eigenen Rücken verteidigen müssen. Da wird's dann, glaube ich, eher kompliziert. Aber Alex, du meintest, dass der Punkt schon überleiten würde zu einem anderen Aspekt von dir.
Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie genau die Überleitung war, aber ich wollte dazu übergehen, dass der Punkt, warum, also dass ich sehe, dass das natürlich nicht 90 Minuten klappt mit diesem hohen Angriffspressing und dass es dann Phasen bräuchte, wo du das Spiel so ein bisschen runterkochst.
Ja.
Und das funktioniert nicht. Und ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber ich glaube, das ist etwas, wo Dardai auf jeden Fall dazulernen muss und wo ich auch von Anfang an so ein bisschen meine Bauchschmerzen hatte, ob das in der zweiten Liga funktionieren kann. Weil du gehst als Hertha BSC in 90% der Spiele als Favorit. Und mit dem Kader würde ich auch behaupten, zu Recht. Und dann funktioniert das nicht, dass du kein oder ein sehr unausgereiftes Ballbesitzspiel hast, weil du wirst zwangsläufig in Situationen kommen, wo du in Führung gehst und wo du dann auch mal Kräfte schonen musst,
ja.
Wo du nicht die ganze Zeit ins Pressing gehen kannst und dann musst du aber irgendwas machen in der Zwischenzeit, so blöd es klingt. Und wenn du dann keine Antworten hast, was du in dieser Zeit mit dem Ball anstellst, dann wird's halt schwierig. Und das funktioniert in der ersten Liga oder hat in der ersten Liga unter Dardai funktioniert, weil wir dort eben diesen Underdog-Fußball öfter spielen konnten, weil wir da öfter gegen Mannschaften gespielt haben, die selber den Ball haben wollten. In der zweiten Liga geht das nicht. Und es kann natürlich auch sein, dass das besser wird in der Rückrunde, wenn wir diesen Zehnerraum dann besetzt haben, wenn ein Palko Dardai zurück ist, wenn ein Ibu Masa zurück ist, auch wenn Jeremy Duziak zurück ist. Aber so oder so müssen da Antworten gefunden werden, weil hätten wir dieses taktische Mittel, hätten wir diese Pausen, die wir ins Spiel mit einbringen können, dann wäre die zweite Halbzeit wahrscheinlich auch anders gelaufen. Und dann würden wir auch nicht so oft in Rückstand geraten, wie wir es jetzt tun, beziehungsweise würden nicht so oft eine Führung aus der Hand geben. Denn, also das habt ihr ja auch eingangs, oder Marc, du hast es ja in der Intro-Moderation auch schon angesprochen, wir sind Erster der ersten Halbzeit-Tabelle. Und das geht aber zwangsläufig nicht, sich dann darauf auszuruhen und den Ballbesitz dann weiterhin zu verweigern und zu hoffen, dass Plan A funktioniert und keine Plan-B-Variante an der Hand zu haben. Und das macht es halt unglaublich frustrierend, weil du gehst immer in ein Spiel rein und während wir früher oft das Problem hatten, ich erinnere mich da auch ganz stark an Luukai-Zeiten, dass man überhaupt nicht in die Partien kam und super abwartend agiert hat und quasi 60 Minuten gar nichts passiert ist. Das haben wir ja gerade nicht. Also die Mannschaft ist sofort da, es ist eine sehr hohe Bereitschaft da und ich habe das Gefühl, die haben alle Bock, sich Chancen herauszuspielen. Aber sobald das dann passiert ist und sobald die Kräfte dann irgendwann nachlassen, haben wir ein Problem. Und dann brauchst du halt diese Phasen, wo du auch mal ein bisschen den Ball hinten rumspielen kannst, wo du auch mal dir selber ein bisschen Pause geben kannst, wo du dann auch den Gegner, dadurch, dass du den Ball laufen lässt und den wiederum müde machst. Ja, und das machen wir nicht. Und das bringt uns in die Situation, in der wir jetzt sind.
Das ist ein extrem guter und wichtiger Punkt. Und ich habe mir quasi dasselbe gedacht und aufgeschrieben. Und ich würde auch darüber gleich sehr gerne reden. Mhm. In der Chronologie würde ich gerne die beiden Tore noch abhandeln. Und dann werden wir in der zweiten Hälfte ja zwangsläufig auf das Thema zurückkommen. Die Tore selbst, muss man sagen, ich habe es mir auch noch mal angeguckt, sind gut herausgespielt. Also das sah nach Fußball aus. Das erste Tor fällt, nachdem Pascal Clemens einen Abschlag von Zieler sehr sicher auf Niederlechner köpft, der den Ball sichert, auf Marton Dardai zurückspielt und der spielt einen wirklich herausragenden Pass in die Tiefe zu Fabian Rehse, dessen Flanke dann mit etwas Glück, muss man sagen, weil abgefälscht hinten auf Niederlechner fällt und Benny, der startet jetzt plötzlich doch einen Lauf oder wie sieht das jetzt aus?
Ja, der hat sich, die angesprochenen Platzverhältnisse auf jeden Fall zunutze gemacht. Zieht da volles Risiko ab, der Ball ditcht einmal auf und wird dadurch natürlich auch unendlich schnell und ist sehr undankbar für Ron-Robert Zieler. Aber ja, ich meine, zweites Tor zum zweiten Spiel. Der hat auf jeden Fall seine Aufstellung gerechtfertigt mit Tor und ja dann auch dem Pre-Assist zum zweiten Tor.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt den Rest der Saison so wirklich komplett in die Spur findet, weil wenn der am Ende so bei, ich weiß nicht, 10 Toren, 3, 4 Vorlagen rauskommt, dann kann man damit echt zufrieden sein. ich finde es fast ein bisschen schade, dass Preveljak dadurch jetzt so ein bisschen hinten runterrutscht, weil ich fand ihn in seinen Spielen, zumindest was den Output angeht, gar nicht so schlecht. Und der ist natürlich komplett hinten dran. Da bin ich mal gespannt, ob Dardai das gut moderiert bekommt, weil Preveljak ist jetzt auch nicht im Sommer nach Berlin gewechselt, um Stürmer Nummer 3 zu sein. Aber an sich tut der Konkurrenzkampf an sich erstmal dem sportlichen Wettbewerb ganz gut. Und ich sag mal so, lieber ein Luxusproblem, dass du zu viele Stürmer hast, die triffst, als dass du keinen hast, der trifft. Und von daher ist das erstmal eine positive Nachricht auf jeden Fall nach dem Spiel, dass das jetzt gegen Karlsruhe keine Eintagsfliege war, sondern dass Niederlechner so langsam ankommt.
Apropos Luxusproblem, man hätte hinten noch Mauli da als Stürmeralternative. Nee, aber Spaß beiseite. Ich finde, dass wir können auch über Florian Niederlechner als Zehner diskutieren. Ne? Also auch er füllt diese Rolle nicht perfekt aus. Ich finde aber, dass er sie in Nuancen besser ausfüllt als Preveljak. Er ist vor allen Dingen gegen den Ball deutlich aktiver und präsenter. Und ich finde auch, dass er hatte auch in dem Spiel einige technische Fehler mit drin, aber wer hatte die auf dem Acker irgendwie nicht? Und insgesamt macht er mir aber mehr Bälle fest und hat seinen eigenen Treffer mit eingeleitet und er hat dann auch, und dann kommen wir zum 2-0, auch da seine Füße im Spiel, auch das Tor ist herausgespielt. Sefolk auf dem linken Flügel zu Florian Niederlechner und der steckt dann durch auf den durchstartenden Fabian Rehse, der dann durchsprintet, den Kopf nach oben nimmt und dort jemand findet, der dann zu seinem ersten Profitor einnetzt, und zwar Pascal Clemens. Und da muss man sagen, schöner Stadionvlog-Moment auch von Dennis, der sein Video mittlerweile hochgeladen hat und das Tor quasi voll mitnimmt. Und es ist wahnsinnig süß, wie Dennis von Hertha TV sich für Pascal Clemens freut. Und ich glaube, so haben sich viele für ihn gefreut, denn Pascal Clemens, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, ist 18 Jahre alt. Der sieht nicht so aus.
Innenverteidiger.
Ne? Der sieht nicht so aus und ich finde, es ist schon beeindruckend, wie schnell er sich dann gerade einfindet in dieser Mannschaft und auf diesem Niveau. Ich finde, dass er sich auf der 6 immer besser macht. Das war schon gegen Mainz ein gutes Spiel. Das war gegen Rostock ein gutes Spiel. Auch er leidet sicherlich darunter, wie die Doppel-6 aktuell besetzt ist und wie das allgemeine Spiel angelegt ist. Aber das, was er beeinflussen kann, finde ich, macht er gut. Und finde ich, es wird konsequent mal nachgeschoben von den Sechsern und dann kann so ein Tor auch mal fallen, weil der Rückraum auch richtig besetzt ist und du nicht nur Haris Tabakovic da vorne stehen hast. Das ist ja manchmal so, dass dann hat man diesen Moment und Rehse darf einfach 5 Minuten nicht flanken, weil dann nur Tabakovic zwischen 4 Innenverteidigern gefühlt steht. Das war dahingehend eine bessere Strafraumbesetzung und ja, schöner Moment für Pascal Clemens, der dann fast in die Kurve rennt und da einmal sein Herz herausfreut.
Ich finde das ganz faszinierend, weil er hat ja die ersten 3 Spiele damals gemacht, da hat man die gleiche Doppel-6 und auch wenn man jetzt nicht sagen konnte, er hat schlechte Spiele gemacht, ich finde, er hatte wenig Impact, also er war so ein bisschen unsichtbar im Positiven wie im Negativen. Mhm. Dann spielt er 2 Monate gar nicht und steht auf einmal gegen Mainz auf dem Platz und ist seitdem jetzt 4 Spiele am Stück, finde ich, einer der auffälligsten Herthaner. Und ich finde das irgendwie interessant, dass er in dieser Pause diesen Sprung gemacht hat. Also entweder hat er wirklich aus den ersten 3 Spielen extrem viel gelernt oder das Profitraining hilft ihm massiv. Und vielleicht auch beides. Und er ist ein junger Spieler, er wird auch in Form tief wieder haben. Also das wird jetzt nicht, glaube ich, über die gesamte Saison auf dem Level gleichbleibend sein. Aber ich finde, das macht Mut für die Zukunft, dass da noch einiges drin schlummert und der mit 1, 2, 3 Jahren Spielerfahrung wirklich ein Top-Spieler werden könnte. Ich sehe auch gerade auf bundesliga.de steht ja, dass er 9 von 10 Situationen unter Gegnerdruck erfolgreich gelöst hat, also 90%, was auch einfach bockstark ist. Dazu das Tor, da freue ich mich richtig drauf, was der uns die Saison und auch danach noch zeigen wird.
Und der wird auch gefühlt irgendwie in jedem Spiel besser und traut sich mehr zu. Also ich habe es genauso empfunden, die ersten 3 Spiele fand ich auch gerade im Spiel nach vorne und also dem progressiven Ballbesitz hat er nicht allzu viel beigetragen, würde ich mal behaupten. Und jetzt ist das ganz anders, schaltet sich immer mehr nach vorne ein. Und Paul Dardai hat es ja auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gut gesagt. Im Spiel gegen Karlsruhe hat er halt diese Großchance noch drüber gehauen. Mhm. Jetzt wohlbedacht eingeschoben. Also ich Hast du langsam das Gefühl, dass so ein bisschen wie bei Tjaak Ernst, dass wir aufpassen sollten oder dass wir froh sein sollten, dass noch nicht so viel über ihn geredet wird? Ich glaube, wir haben dann das nächste sehr, sehr große Talent bei uns im Kader.
Ja, und das ist eben nicht selbstverständlich. Ich habe mir seinen Jahrgang öfter angeguckt, den U19-Jahrgang. Und auch da war der hat da ja noch Innenverteidiger gespielt und war Kapitän und war die Ruhe selbst. Hm. Und wirkte so reif und so präsent und gelassen gleichzeitig. Wahnsinn. Aber dasselbe habe ich auch bei einem Mesut Kesik gesehen in der U19. Und der hat das überhaupt nicht in den Profifußball transferieren können bislang. Und es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass das passiert. Und jetzt macht das Pascal Clemens sogar auf einer Position weiter vorne, also nicht mal auf seiner angestammten Position. Ja, und ich glaube, es ist einfach auch so ein Talent, was Paul Dardai einfach sehr zu schätzen weiß. Ne? Also auch ein Linus Gechter oder so. Das sind so Spieler, ich glaube, die liebt Paul Dardai, die mit der absolut richtigen Einstellung in die Nummer reingehen. Und solche Spieler konnte er schon immer gut formen. Ne? Also das ist so. Und dementsprechend hat es mich auch sehr für ihn gefreut auf einer persönlichen Ebene. Und ich sehe jetzt nicht, warum das erstmal abreißen sollte. Aber klar, aufgrund seines Alters gibt's auch immer ungeahnte Formtiefs. Das hat, glaube ich, jedes Talent irgendwann mal mitgenommen. Apropos Formtief, Herthas Formtief in der zweiten Halbzeit. Gehen wir doch einfach mal direkt darin über. Hertha ging mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit. Ich würde sagen, absolut verdient. Sie waren die Mannschaft zwar mit nur 40% Ballbesitz, aber mit den, finde ich, deutlich besseren Zweikampfquote, was die entscheidenden Zweikämpfe angeht. Also im Mittelfeld haben sie alles gewonnen gefühlt. Sie waren die deutlich zwingendere Mannschaft nach vorne. Ich finde, sie haben Hannover das Spiel aufgedrückt und nicht andersherum. Und deswegen ging das für mich total in Ordnung. Aber Alex, es sollte ja nicht dabei bleiben, sondern es ging mal wieder in die altbekannte Passivität über. Du hast vorhin schon erwähnt, Hertha in den ersten 45 Minuten Tabellenführer. In den zweiten 45 Minuten ist man Tabellen-17. aktuell in der zweiten Liga. Und ich würde nämlich dazu auch, ich würde einfach die Talking Points von dir mal kurz rübernehmen, weil du hast eigentlich schon sehr viel zum Ballbesitz gesagt. Es wird ja viel gerade darüber gesprochen, woran liegt's bei Hertha, dass sie so abdriften in der zweiten Halbzeit. Und ich würde den Punkt auch machen. Ich finde, ich glaube nicht, dass es ein Mentalitätsproblem ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Konditionsproblem ist, denn wenn du nicht Red Bull Leipzig bist und darauf ausgelegt bist, so ein Spielstil zu spielen, lässt keine Mannschaft über 90 Minuten Angriffspressing spielen. So, das ist kein Hertha-spezifisches Problem, dass das irgendwann abreißt. Ich würde auch sagen, das große Problem ist, Hertha kann keinen Ballbesitz. Und da liegt auch das Problem drin, dass du ja den Gegner nicht ins Laufen bekommst und auch den Gegner nicht entmutigst. Denn wenn der Gegner, das macht ja auch die Bayern oder Leverkusen so stark, die schießen ein Tor und dann rennst du danach 15 Minuten hinterher und wirst völlig entmutigt, selber eine Druckphase aufzubauen. Das hast du bei Hertha nicht. Und Benni, ich nehme dich mal insofern mit, als dass ich noch mal kurz ein, zwei Statistiken vorlese, damit das nicht nur beim Bauchgefühl bleibt, was Herthas Ballbesitz eigentlich ist. Das habe ich auf Twitter festgehalten. Ich
habe gerade offen nebenbei.
Aha! Da holt er sich nämlich die Informationen her. Aber nein, Quatsch. Ich finde das, weil es sind oft gefühlte Wahrheiten und Erklärungsansätze. Und ich wollte einfach mal gucken, wie steht denn Hertha im Liga-Vergleich da, was Ballbesitzstatistiken angeht. Und ich finde es einigermaßen erschreckend dafür, was Hertha für eine individuelle Qualität hat. Also, einfach nur reiner Ballbesitz. Platz 11 in der Liga. Man hat die meisten Ballkontakte im eigenen 16er. Also sehr tiefen Ballbesitz auch. Man hat die bei den Ballkontakten im letzten Drittel, also im vordersten Angriffsdrittel, ist man Platz 17. Bei den versuchten Pässen Platz 10. Bei der allgemeinen Passquote Platz 14. Bei der progressiven Passdistanz, also den Bällen, die man nach vorne spielt, wie viel Distanz überwinden sie, Platz 10. Bei den versuchten kurzen Pässen Platz 12. Und bei Schlüsselpässen, also Pässe, die zu Torchancen führen, Platz 15. So. Und dann gibt's natürlich noch so Statistiken wie weit trägt ein Hertha-Spieler im Durchschnitt den Ball nach vorne und so. Da steht man auch maximal im Mittelfeld. Also ich habe keine Ballbesitzstatistik gefunden oder Passstatistik, wo Hertha mal im oberen Drittel auftaucht. Nicht mal unter den ersten drei oder so, oberes Drittel. Und das finde ich ehrlich gesagt alarmierend. Und Benni, jetzt würde ich dich fragen, glaubst du, das liegt an den Anweisungen des Trainerteams Oder glaubst du, es liegt an der individuellen Qualität, besonders in Bezug auf die Spieler, die aktuell fehlen?
Ich würde sagen beides, aber es gibt einen klaren Schwerpunkt. Es wird ja gemunkelt, dass Hertha den teuersten Zweitligakader hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber man wird auf jeden Fall den Top 3 sein.
Würde ich auch behaupten noch,
ja. Das hat natürlich, dass ein teurer Kader nicht gleich gute Spieler bedeutet, haben wir in den letzten Jahren auch zu Genüge gesehen. Also man kann jetzt nicht sagen, man hat den teuersten Kader, deswegen hat man auch den besten Kader. Das funktioniert so nicht. Dass man trotzdem auf individueller Ebene auf jeden Fall unter den Top 5 bis 6 ist, da habe ich wenig Zweifel dran. Das heißt, du hast, finde ich, an sich in deinem Kader das Potenzial, mehr mit Ball zu machen. Ich meine, man sieht es auch Stuttgart, das sind keine schlechten Kicker und die haben auch die letzten Jahre vermutlich underperformed, dass aber dieses Team gerade nach Bayern und Leverkusen in der Bundesliga den besten Ballbesitz spielt, hat ganz klar was mit dem Trainer zu tun. Das heißt, du kannst auch mit mittelmäßigen Mannschaften relativ viel rausholen. Ich meine, Magdeburg ist das andere gute Beispiel dann in der gleichen Liga, dass die auch mit Ball wesentlich mehr drauf haben, als man bei den Namen vermutlich vermuten wird.
Nach Spanien mit Girona, die aktuell die Tabelle anführen in Spanien und die haben letzten Jahr einen Abstiegskampf gespielt und spielen plötzlich Ballbesitzfußball. Das siehst du also gerade international.
Du hast auf jeden Fall, als guter Trainer kannst du da mehr rausholen, als man denkt. Und von daher glaube ich, dass der Schwerpunkt schon da drin liegt, dass vom Trainerteam nicht die Ideen und die Anweisungen an die Hand gegeben werden, die es bräuchte. Auf der anderen Seite, bei den Spielern, die auf dem Platz stehen, sehe ich das Problem schon, dass die Qualität eventuell nicht ganz reicht. Du hast den Kenny rechts, den Cefuik links, du hast den Donny Leistner in der Innenverteidigung, du hast da vorne einen Martin Dada und einen Pascal Clemens. Wo soll jetzt der geordnete Kurzpassspielaufbau herkommen? Du hast, also Martin Dada kann sehr gute lange Bälle spielen, kann hier und da einen progressiven Ball spielen, das haben wir vom 1-0 gerade gehabt. Der ist jetzt aber nicht der, der sich mit feiner Technik auf kleinem Raum da durchkombiniert mit seinen Spielern. Ja. Und dann hast du einen Rehse und einen Winkler, die hauptsächlich übers Tempo kommen, die in die Tiefe geschickt werden wollen, die jetzt auch nicht sich tief fallen lassen, um dann mit Ball dann Kombinationsspiel aufzuziehen. Und bei den Stürmern exakt das Gleiche. Du hast einen Niederlechner, der eher Stürmer ist als Zehner. Von Tabakovic müssen wir gar nicht reden. Das sind alles Themen, die jetzt nicht neu sind, die aber schon zeigen, dass natürlich auch der Kader, so wie Baldada ihn momentan einsetzt, darauf getrimmt ist, lange Bälle zu spielen. Du hast einen Zielspieler vorne drin, eigentlich sogar zwei. Du hast schnelle Außenspieler und dann entstehen halt diese Zahlen. Das wird aber zum Problem, wenn du die Führung verwalten willst. Und ich finde, Hertha hat schon dazu gelernt. Ich habe in der 65. Minute überlegt, ob ich tweete, dass Hertha das ganz gut schafft, das Spiel ruhig zu gestalten, ohne allzu passiv zu werden. Zwei Minuten später kam dann das Tor, von daher hatte sich das dann erledigt, aber ich finde, man hat es bis zu dem Zeitpunkt besser gemacht als bisher. Mit dem Tor ist dann aber der letzte Rest Sicherheit komplett flöten gegangen und dann wurde es ein komplett offenes Spiel mit starker Tendenz für Hannover. Von daher, ich will eigentlich gar nicht eine allzu große Trainerdiskussion aufmachen, weil das auch noch der falsche Zeitpunkt ist.
Ja.
Ich hoffe aber, dass man Hertha intern ein Auge darauf hat. Und wenn man jetzt nicht wieder erwarten, auf einmal eine Siegesserie von 6-7 Spielen starten sollte und doch komplett wieder in der Verlosung drin ist, was den Aufstieg angeht, wo ich momentan nicht von ausgehe, dass man das auf dem Schirm hat und im Sommer entsprechende Schlüsse zieht, dass du entweder den Kader nochmal anpassen musst oder du an der Seitenlinie jemanden holst, der den Spielern eine bessere Idee mit beigeben kann. Und im Endeffekt,
vielleicht ist es auch eine Frage, um da reinzugehen in das Thema, vielleicht ist es auch eine Frage des Co-Trainers. Ich meine mich zu erinnern, dass Paul Dardai mit einem Rainer Wittmeier irgendwann versucht hat, spielerische Ansätze zu entwickeln. Also ist auch da immer dieses Gespann, glaube ich, ein Thema.
Ja, das kann sein. Es bestätigt sich halt leider ein bisschen die Befürchtung von vor der Saison, ne, dass du mit Paul Dardai einen Trainer hast, der vielleicht die Mannschaft halbwegs stabilisieren kann. Und ich meine, man hat jetzt seit 6 Spielen oder so nicht mehr verloren oder 5. Also die Stabilität ist ja irgendwo da, aber dass das halt eine Spielidee mit Ball einfach ein bisschen eng werden kann und am Ende, das ist nicht das Einzige, was du brauchst, um aufzusteigen, aber wenn du aufsteigen willst, ist das auf jeden Fall was du in deinem Repertoire haben musst. Ja, und wie gesagt, ihr habt es ja vorhin noch angesprochen, vielleicht wird das mit den kreativen Zehnern wieder besser. Mhm. Es gab ja auch Spiele wie gegen Fürth oder Braunschweig, die herausragend waren, auch in der Hinsicht. Aber ja, ich glaube nicht, dass man so viel am Kader verändern muss. Mal schauen.
Ich habe da viele Gedanken zu. Muss das gerade erstmal selber probieren, so ein bisschen zu ordnen. Also einmal, weil du meintest, der Zeitpunkt ist der falsche, um eine Trainerdiskussion zu führen. Ich gehe da grundsätzlich mit. Das Problem ist, und das hast du auch schon gesagt, Benni, man weiß nicht, ob jetzt diese Zahl so stimmt, aber wenn wir den teuersten Kader oder den größten Etat der zweiten Liga haben, und auch wenn das nicht der Fall ist, wir wissen, dass es definitiv kein preiswerter Kader ist, den wir da zusammen haben, dann besteht, ich will nicht sagen der Zwang, aber du musst schon zumindest um den Aufstieg mitspielen. Und wir reden jetzt von, ich glaube, 9 Punkten auf Platz 2. 9, 10 Punkten. Ich habe jetzt gerade die Tabelle nicht offen.
Das sind 9 auf Platz 2, ja.
9
auf Platz 3.
Genau. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass das Kind da schon im Boden gefallen ist, aber da muss eine absurde Serie kommen, um da noch reinzugehen und da noch oben mitzumischen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt sofort irgendwas ändern. Ich glaube auch, dass das sehr viel Instabilität reinbringen würde. Ich finde es aber aus vielerlei Gründen so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Denn du kannst ja auch mit einem weniger ballorientierten Ansatz aufsteigen. Darmstadt hat das gezeigt in der letzten Saison. Die waren jetzt auch keine Ballbesitzmannschaft. Aber wir haben dafür auch gerade die defensive Stabilität nicht. Und das, was Pal Dardai-Fußball seit jeher auszeichnet, was uns in gerade seiner ersten Amtszeit so unfassbar stark gemacht hat, auch da war es ja so, dass wir wahnsinnig effizient gespielt haben. Wir waren schon immer eine der schlechtesten Mannschaften, wenn es um das Herausspielen von Torchancen in der Anzahl ging. Aber wir hatten damals halt einen Ibišević, der so gut wie jeden Ball reingemacht hat und hinten eine Abwehr, die stand. Ja, und davon sind wir gerade meilenweit entfernt. Wir haben 24 Gegentore. Das ist einer der schlechtesten Werte der zweiten Liga. Und wenn du sowohl auf diese defensive Anfälligkeit als auch auf das Spiel mit Ball keine gute Antwort hast, dann musst du da schon dir Fragen gefallen lassen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass mir in dieser ganzen Debatte oft die defensive Stabilität zu kurz kommt. Denn also ich würde auch behaupten, dass Hertha in den meisten Spielen über die größte Zeit einen sicheren Eindruck macht defensiv. Aber
dass du jeden Gegner schlagen kannst. Also bis auf Hamburg und Pauli gab es kein Spiel, wo ich sage, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Ich finde, jedes Spiel außer den beiden hättest du in der Theorie holen können.
Ja, in der Theorie schon. Also meinst du jetzt qualitativ von der individuellen Klasse schlechtere Mannschaft oder an dem Tag die schlechtere Mannschaft?
Nee, insgesamt, so vom Gesamteindruck. Aber also ich finde, nur Hamburg und Pauli haben uns ziemlich chancenlos gelassen. Ich finde, in allen anderen Spielen war man auf Augenhöhe bis zu einem gewissen Grad.
Ich fand tatsächlich das Nürnberg-Spiel echt desillusionierend. Da hat Nürnberg den deutlich besseren Fußball gespielt.
Und auch Paderborn, ehrlich gesagt.
Ja, Paderborn noch nicht so stark, aber ich fand wirklich, also Nürnberg war wirklich krass, fand ich dahingehend. Wenn ich mich daran zurückerinnere, war das schon interessant, dass man sich gedacht hat, die Truppe, die seit Jahren gefühlt mit einem C in der dritten Liga steckt und jetzt einen großen Umbruch im Sommer hatte mit Christian Fell auf der Bank, nichts gegen Christian Fell, aber ist jetzt auch nicht der Trainer, wo du jetzt bislang gedacht hast, dass der wird's. Das fand ich dann schon krass in der Diskrepanz. Aber
weil man ja da trotzdem auch in Führung war. Ne?
Und ja, man lag in Führung, aber man wusste nicht, wieso.
Ja, aber das meine ich halt, du kannst so eine Spiele, finde ich, auch gewinnen.
Ja, aber das ist ja kein nachhaltiger Ansatz. Ich finde, Hertha hatte schon die Spiele in der Saison, wo du sagen musst, boah, dass man das gewonnen hat, lag eigentlich eher an einem gewissen Momentum und an individueller Klasse. Du hättest das Spiel gegen Kiel nicht gewinnen müssen, du hättest das Spiel gegen Paderborn nicht gewinnen müssen und du hättest Spiele gegen Fürth auch längst nicht so hoch gewinnen müssen. Das, ne, also man blickt auf diese 5-0 und denkt sich, hui, aber es hätte in der Theorie auch ein 3-1 sein können, was immer noch gut ist, aber so, also ich will nicht die ganze Saison schlecht reden, aber ich glaube schon, dass man sich, ich habe schon gemahnt, als es dann Spiele gab, wo man gewonnen hat, und ich mir so dachte, ja, aber da hat das Pendel mal in die andere Richtung ausgeschlagen, aber richtig verdient, weil man das jetzt dominiert hat. Da fallen mir wenige Spiele in der Saison ein. Da finde ich es
Braunschweig. Das war ja nicht meine Aussage.
Nee, aber ich glaube, ja, naja, auf jeden Fall, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, stabile Defensive. Eine wirklich stabile Defensive schafft es, in Nürnberg vielleicht sogar die Null zu halten. Denn wenn man mal darüber Hannover. Wenn man sich die Tore anguckt, holla die Waldfee, sind die vermeidbar.
Ja.
Also das 1:0 oder das erste Tor von Hannover so rum fällt, weil niemand das taktische Foul ziehen will. Allen voran Marton Dardai nicht, der Phil Neumann über gefühlt 50 Meter begleitet und versucht, seinen Fuß da reinzubekommen, wo man sich doch denkt, ja, du schaffst es nicht. Der hat 2 Meter lange Beine, hör auf und zieh das taktische Foul.
Moment. Stiftest du jetzt hier zum Regelbruch an, innerhalb des fairen sportlichen Wettbewerbs,
Das ist der RWW-Krawallautor, der zu öffentlicher Gewalt ausruft. Also falls die Leute das nicht mitbekommen haben, ich habe wirklich so einen Kommentar auf RBB bekommen, dass das ja nicht geht, weil wenn wir die Kiste aufmachen, dann dürften auch Trainer gegen Journalisten Gewalt anwenden. Wie man den geistigen Sprung schafft, weiß ich nicht, aber nun gut. Egal, kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück. Du musst das erste Tor von Hannover nicht kassieren und du musst auch wirklich nicht das zweite Tor kassieren, was einfach nur ein langer Ball von Marcel Halzenberg ist, worauf übrigens, also das weiß die ganze Liga, dass das passieren kann. Natürlich trifft auch Vogelsammer, der, was der gegen Hertha hat, wenn man sich an seinen Pokaltreffer damals noch im Union-Trikot erinnert, was ja auch einfach so ein Tor war, wo man so dachte, gut, das macht der nie wieder. Die beiden Szenen sind absolut zu verteidigen. Und wenn ich eine gute Abwehr bin, ferner vom Spielverlauf, verteidige ich das und bringe das Spiel irgendwie über die Zeit.
Ja, und ich habe da so ein bisschen die Sorge, also ne, wir können jetzt alle nicht, also da wäre es wirklich mal spannend, irgendwie Mäuschen in der Kabine und beim Training zu spielen, weil ich hatte auch auf der Pressekonferenz den Eindruck, dass Pal Dardai viel zu sehr auf diese Punkte eingegangen ist. Und er hat ja völlig recht, dass die Tore absolut vermeidbar sind und grottenschlecht verteidigt waren. Also gerade beim 2:2 hat er das ja auch in einem Satz gefühlt 3-mal gesagt und das ist ja auch völlig richtig. Aber mir kam da der Punkt zu kurz, dass wir Hannover wieder ins Spiel gelassen haben.
Mhm.
Also natürlich hat er recht, du musst das besser verteidigen, aber zur ganzen Wahrheit gehört halt auch, dass wir in der zweiten Halbzeit keine Idee mehr hatten, wie wir dieses Spiel runterkochen können. Und wenn er den Fokus jetzt nur auf das legt und das irgendwie als Ausrede für die, jetzt wollte ich fast schon sagen, die Niederlage, für die gefühlte Niederlage nimmt, dann ist mir das zu simpel. Und dann hoffe ich, dass die interne Kommunikation anders aussieht und dass sich das Trainerteam um Dardai herum bewusst ist, dass es auf diese Fragestellung auch Antworten braucht.
Zumal, jetzt muss ich das nochmal finden, Fabian Rehse deutlich kritischer war im allgemeinen Ansatz der zweiten Halbzeit. Also ich fand auch zum Beispiel, also auch Florian Niederlechner und Toni Leistner haben wieder auf einen Entwicklungsprozess hingewiesen, wo ich mir denke, ich bin der Erste, der Entwicklung zulassen möchte. Wie lange habe ich Sandro Schwarz in dem Sinne verteidigt? Das klingt so persönlich, aber wie lange habe ich den Ansatz verteidigt, weil ich gesehen habe, dass sich etwas entwickelt? Irgendwann kamen die Ergebnisse nicht. Alles fair, alles gut, aber ich möchte Entwicklung zulassen, aber Entwicklung ist ja auch nur, wenn Dinge irgendwann besser werden.
Ja.
Und sie stagnieren ja. Und dann ist das ja kein Thema einer Entwicklung. Und dann ist mir das als, dann ist das eine Schutzbehauptung, finde ich. Ja. Fabian Rehse war da deutlich kritischer. Er hat gesagt, dass Hertha schon in den letzten Partien zu spüren bekommen hat, was passiert, wenn, Zitat, wir zu tief drinstehen und zu schnell den Ball weggeben. Dann denken wir am Ende, verdammt, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben. Wir müssen cleverer mit dem Platz, der sich uns bietet, umgehen. Stattdessen haben wir uns einschnüren lassen und den Gegner wiederbelebt. Du hast ja gemerkt, auch mit dem Treffer zum 1:2, wie das Momentum im Stadion total shiftet. Und Hannover hatte bis dahin, glaube ich, auch noch kein Heimspiel verloren oder so. Also die sind
vier Heimsieger am Stück davor.
So, die sind sehr heimstark. Und haben
das erste Mal seit 5 Jahren laut Sportschau einen 0-2-Rückstand aufgeholt. Was auch irgendwie absurd ist, dass die dafür so lange brauchen. Aber
anderes sag nochmal die Dimension. Aber die sind ja auch so heimstark. Und Hertha hat das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und dann in der zweiten Halbzeit hat man diesem Stadion, was eine Heimstärke produzieren kann, wieder den Funken Hoffnung gegeben und das darf nicht passieren. Und es darf eben auch dann nicht passieren, wenn, Alex hat es schon richtig gesagt, du musst dann halt auch mal die Gegner laufen lassen. Die dürfen in der zweiten Halbzeit, in den ersten 10 Minuten darf Hannover keinen Ball sehen. Nicht, dass Hertha da gefährlich werden muss, aber du musst ihn sofort, weil Die gehen mit 0-2 in die Halbzeit und kriegen von Stefan Leitl eine Ansage oder kriegen motivierende Worte. Die gehen heiß in die zweite Halbzeit, weil zwei Tore sind zwei Tore. Kannst du aufholen. Wenn du denen in den ersten 10 Minuten keinen Ball gibst, dann ziehst du denen den Stecker. So, und ja. Dass Hertha noch nicht auf einem Bayern-Man City-Niveau den Ball verteilt, darum geht's doch gar nicht. Aber ich sehe nicht mal den Versuch. Und das ärgert mich eigentlich am meisten, dass im Versuch Dinge schiefgehen können. Fair. Aber dass es nicht mal mehr den Versuch gibt, finde ich kritisch. Und ich finde, der Versuch wird nicht mehr unternommen, seitdem Palko Dardai, Jeremy Duziak und Co. fehlen. Und ich finde die Spielidee so krass von den einzelnen Spielern und deren individuelle Qualität abhängig zu machen, das ist mir zu extrem.
Ja, und mir ist das auch zu diesem Zeitpunkt der Saison, kurz vor der Winterpause, ist mir das auch viel zu billig, immer wieder auf den Prozess zu verweisen. Einzelne Spieler machen das auch, verweisen darauf, dass es ja
genau
mit einigen Ausschlägen nach unten, oder es wird auch immer wieder gesagt, das eine oder andere Spiel war jetzt nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, aber dass ja der allgemeine Weg ja als positiv bewertet wird. Und ganz ehrlich, wenn ich mir mal so die Tabelle angucke, wir können von Glück reden, dass Schalke so fürchterlich schlecht ist, weil ansonsten würden wir hier gerade ganz andere Diskussionen führen, dann wären wir knietief davor, im Abstiegskampf mitzumischen.
Zumindest und was dann, Platz 16 angeht, Platz 17 genau, und 18 sind schon wirklich...
Genau, Platz 17 und 18 sind abgeschlagen, aber ich glaube, bis Platz 15 sind 2 Punkte, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja. Und dann können wir hier nicht mehr vom Prozess reden. Du hast trotzdem noch einen Kader, egal wie frisch zusammengewürfelt der ist und wie viel sich da noch finden muss, der qualitativ nicht im Tabellenmittelfeld oder im unteren Tabellenmittelfeld der Liga feststecken darf. Und da wird mir zu sehr auf diese eine Karte gespielt und zu wenig Eigenverantwortung übernommen.
Aber das ist halt das, was ich von meinte mit, ich hoffe, dass einfach intern die Verantwortlichen da das Auge für haben und auf diese Erklärungsansätze schauen. Und die können ja Mäuschen spielen im Training und in der Kabine. Und dass ein Benny Weber da das sieht und sich dann vielleicht auch so einen Teil dazu denkt. Ich habe übrigens noch einen Hot-Take. Hertha trifft ja relativ oft kurz vor der Pause zum 2-0. Das ist so zumindest irgendwie mein Gefühl. Oder machen halt kurz vor der Pause nochmal ein Tor.
Ja, das
passt. Wäre es vielleicht möglich, dass, also wir hatten ja diese trojanische Pferd-Thematik schon in Kiel, dass die Spieler durch dieses 2-0 zu zufrieden in die Pause gehen.
So, dass die Sinne nicht mehr so geschärft sind.
Dass sie quasi denken, ja, es ist ja quasi jetzt noch entspannt die zweite Halbzeit spielen. Also nicht mal, ich würde es nicht als Mentalitätsproblem aufmachen wollen, aber dass das Spiel für einige gelaufen ist und man bei so einer 1-0-Führung nochmal mit einem anderen Hunger aus der Kabine kommen würde und sich bewusst ist, hey, das ist nur ein Tor, wir müssen so weitermachen wie in Halbzeit 1.
Würde ich nicht gelten lassen, insofern, als dass das ja, wie gesagt, dann auch immer wieder passiert. Das passiert ja einmal und dann muss da die Lehre draus sein, nee, können wir eben nicht so machen. Und da darf es auch, also nicht, dass ich der Mannschaft Arroganz vorwerfe, aber man muss anerkennen, dass in der zweiten Bundesliga Mannschaften Fußball spielen können. Und wenn du denen den Ball gibst und wenn du passiv wirst und wenn du die nicht weiter beschäftigst, dann kann auch Hannover, dann kann auch Rostock, dann kann auch Karlsruhe, das sind übrigens alles Partien gewesen, die man noch hätte verlieren können, ne?
Ja.
Wo das Momentum zum Ende hin eher in Richtung der gegnerischen Mannschaft ausstößt, dann werden die dich knacken. Das ist nicht mehr so wie früher, wo die dann auch noch in der 70., in der 80. und der 90. denselben langen Ball probieren. Die haben mittlerweile technisch durchaus brauchbare Spieler, die haben Ansätze, die haben Trainer, die was auf dem Kasten haben. Ich finde, dass Stefan Leitl ist ein sehr guter Trainer. Ich finde, dass Christian Eichner ein sehr guter Trainer ist. Die haben Mittel und Wege. Du musst sie halt weiter beschäftigen. Und das tut Hertha nicht. Und das war ja auch das, was Fabian Reese sagt. Und ich glaube, bei Fabian Reese ist zum Beispiel die Unzufriedenheit groß aktuell dahingehend. Was nicht die Motivation lindert, aber die Unzufriedenheit ist da. Ist ja auch einer der einzigen, der mal offen ausgesprochen hat, dass es ihm schon auch um einen Aufstieg geht. Ne? Also ich hoffe, dass es da auch, also ich hoffe, dass es da einen ehrlichen Diskurs innerhalb der Mannschaft gibt. Aber ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, Michal Karbovnik und Bilal Hussein sind wieder nicht eingewechselt worden. Und ich weiß, dass ich den Punkt öfter mache. Und ich weiß, dass die beiden jetzt kein Sahnetag auch im Testspiel in der Länderspielpause gegen Altklinike war's, erwischt haben, ist mir schon bewusst. Aber das sind nachweislich Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Und wenn du sie nicht von Anfang an einsetzt, darum geht es mir ja gar nicht. Aber Pal Dardai ist ja auch jemand, der in Phasen denkt. Ne? Also er denkt Partien oft in Phasen. Und warum nicht eine Phase vorbereiten, wo man weiß, wir führen und wir müssen den Ball laufen lassen. Und jetzt wechseln wir Spieler ein, die das können. Denn offensichtlich ist Andreas Buchalakis alleine dafür überfordert. Also alleine schafft das nicht, weil er nicht pressingresistent genug ist aufgrund seines geringen Tempos und weil er manchmal mit der Körperlichkeit nicht klarkommt. Aber es ist wieder ein Wechsel ungenutzt geblieben in dieser Partie. In den letzten Partien waren es teilweise sogar zwei. Und dann, es tut mir leid, dann brauchst du sie nicht mitnehmen. Und ich finde schon, dass du darüber diskutieren kannst, ob du dann nicht doch mal sagen kannst, Deo, du hast jetzt alles gegeben und du hast hier lange deine Seite dicht gehalten. Jetzt wechseln wir vielleicht Karpovnik ein, der defensiv nicht ganz so stark ist, der aber dem Gegner ein bisschen Schwung nehmen kann durch ein sauberes Ballbesitzspiel. Und dasselbe dann auch mit einem Marton Dardai und einem Bilal Hussein oder einem Florian Niederlech nimmt es raus, wie auch immer. Ich will es nicht vom Einzelnamen abhängig machen, aber ich verstehe nicht, was dann ein Wechsel von zwei Prevelek in der 93. noch bringen soll.
Ja,
stattdessen würde ich mir andere Ideen und andere Paradigmenwechsel wünschen.
Ja, zumal, also du hattest ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass wir ja durchaus auch mal in der ersten Dardai-Amtszeit Phasen hatten, wo Ballbesitzelemente hineingebracht wurden. Und der Dreh- und Angelpunkt, und das hat er auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, von Dardai-Ballbesitz-Fußball ist dieser spielmachende Außenverteidiger. Mhm. Und den hast du ja mit Karpovnik. Ich hatte bei dem, ich weiß nicht, was sein erstes Spiel war, ich glaube gegen Fürth. Fürth oder Braunschweig? Mhm. Ich meine, das Spiel
gegen Fürth war sein erstes. Ich glaube, es war schon gegen Fürth.
Genau. Da hat er von Anfang an gespielt. Und da habe ich im völligen Überschwang in der Halbzeit bei uns in der Gruppe geschrieben, ja, wie sollen wir je wieder ein Spiel verlieren, wenn Karpovnik spielt? Ich war unfassbar begeistert von dem, was für progressive Bälle der gespielt hat, was für ein Auge er hat für seine Mitspieler. Und also das hat ja, Dardai hat es ja alles schlüssig erklärt, warum es gerade nicht reicht und dass ihm da irgendwie die Gier auf die zweiten Bälle fehlt und die Effizienz, das mag ja alles sein. Aber also ich wäre schon neugierig, ob nicht Karpovnik die Antwort oder zumindest eine Teilantwort wäre auf ganz viele Fragen, die wir uns gerade stellen. Und ja, ich sehe halt nicht, wie wir es gerade sonst lösen können.
Er hätte ja alle Argumente auf seiner Seite, wenn die bestehende Mannschaft das hinbekommen würde.
Genau, ja.
Dann würde ja keiner darüber diskutieren, dann würde er offensichtlich etwas richtig machen. Aber dadurch, dass ja seine A-Variante nach Führungen nicht aufgeht, muss man sich ja Alternativen überlegen. Und das sehe ich nicht und das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht den Plan A, weil der funktioniert oft und bringt dich in Führung. Ich verstehe auch, dass gerade aktuell gewisse Spielertypen dir fehlen durch Verletzungen. Aber du hast noch gewisse Spieler auf der Bank und dieses Potenzial gänzlich ungenutzt zu lassen. Karpovnik hat in den letzten drei Partien nicht eine Minute gespielt. Das verstehe ich nicht. Also diese All-or-Nothing-Mentalität. Weil ich weiß auch da nicht, ich war vorhin der gesagt hat, die Spieler dürfen so schlecht trainieren, am Ende muss sich der Trainer verantworten. Das kann natürlich auch bei einem Karpovnik zählen, aber Karpovnik kam gerade im Sommer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich Maoli Dar-esk im Training hängen lässt. Dasselbe mit Bilal Hussein. Es wurde ja sogar gesagt, dass die beiden sich gut einfügen. Dann glaube ich nicht, dass es ihre Trainingsleistung verbessert, wenn sie gar keine Spielzeit bekommen und dadurch gar keinen Anreiz bekommen. Also, ne, du musst ja den Leuten auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche mäßig auch mal was geben. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist. Und diese Form der Kritik und der Fragen, musst du dir gefallen lassen, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Und das tun sie eben seit jetzt denn insgesamt 3 Spielen.
Ja.
Da rennen bei mir offene Türen ein mit Karpovnik. ich bin mal gespannt, ob das Wintertrainingslager vielleicht ein bisschen Abhilfe schafft, weil sowohl Hussein als auch Karpovnik kam ja vergleichsweise spät.
Buchalakis auch.
Ob da vielleicht einfach, wenn man nochmal diesen mentalen Reset irgendwie hat nach dem Motto, ey, wir waren jetzt alle 2 Wochen über Weihnachten im Urlaub, kommen jetzt wieder zusammen, haben nochmal 2 Wochen pures Training, paar Testspiele und greifen dann zur Rückrunde voll an, dass das vielleicht nochmal hilft. Plus natürlich dann, wie gesagt, auch die anderen spielstarken Zehner. Aber da pokert man durchaus schon hoch, oder poker ich als Fan durchaus hoch, wenn ich sage, okay, wir quälen uns jetzt irgendwie noch die nächsten 3 Spiele bis Weihnachten durch und hoffen einfach, dass es besser wird, weil das können wir als Fans machen. Ich denke, der Trainer sollte das nicht tun, dass er darauf hofft, dass es irgendwie besser wird.
Ja, zumal, weil du es ansprichst, noch drei Spieltage. Wie viele Spieltage haben wir noch?
Ja, drei, ne?
Ja, genau.
Elversberg, Kaiserslautern und Osnabrück.
Stimmt, ja. Und auf der Mitgliederversammlung hat Pal Dardai großspurig als Ziel für die Hinrunde Platz 4 bis 5 verkündet. Und man muss sich dann auch irgendwie an den eigenen Worten ein Stück weit messen lassen. Ich sag mal so, wird eng.
Ich würde behaupten, dass du jetzt jedes Spiel gewinnen musst.
Ja, und selbst da hast du nur 27, während halt da vorne die alle 24 Grad haben. Das heißt, die dürfen auch in den drei Spielen selbst nicht allzu viel punkten. Also
naja.
Ich würde viel, ich wette ja nicht, aber das halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich, dass das noch klappt.
Das ist aber die perfekte Überleitung für.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Der Hertha spielt, und zwar am Sonntag, 13:30 gegen den SV Elversberg. Es gibt leider keine Gegnerstimme, zum einen, weil es einfach wenige Gegnerstimmen gibt, und zum anderen, weil die ich angeschrieben habe, leider nicht geantwortet hat. Dementsprechend müssen wir uns den Gegner so ein bisschen selbst entschlüsseln. Es ist ja schon eine irre Geschichte mit Elversberg, ne? Der direkte Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga und jetzt auch noch wieder mit vorne dabei. Alles unter Trainer Horst Steffen, der seit 2018 dort dabei ist. Nach 14 Spieltagen haben die 24 Punkte, sind Tabellenfünfter und damit punktgleich auch mit Fürth und Düsseldorf, was ich wirklich krass finde. Nur zwei Zähler weg vom Relegationsrang. Die haben aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt und seitdem sind die aber 10 Spiele ungeschlagen und sie haben in diesen 10 Spielen nur einmal verloren, aber das gegen St. Pauli. Da wissen wir alle, dass man da verlieren darf. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt. Ist ein extrem intensiver Spielstil von denen. Die haben die dritthöchste Laufdistanz, die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe der Liga, die siebtmeisten Fouls und gewinnen die sechsmeisten Zweikämpfe. Also da ist auf jeden Fall Feuer drin. Offensiv ist es durchaus ein spielerischer Ansatz. Also die spielen die zweitwenigsten Flanken der Liga, auch weil sie gar nicht so viele große Spieler haben. Die haben aber viele feinere Fußballer in ihren Reihen, also so ein Yannick Rochelt, Lukas Schnellbacher, Paul Stock oder Paul Wanner, den kennt man vom FC Bayern, das ist eine Leihgabe. Auch sehr gefährlich über Konterspiel und dazu sehr auswärtsstark, also 7 Auswärtsspiele, davon 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, drittbeste Statistik der Liga. Und dazu wird ja auch Toni Leistner wohl fehlen. Pal Dardai sagte, es sieht nicht so gut aus. Vielleicht heute sollte er noch näher untersucht werden. Ich habe aber bis vor der Aufnahme nichts weiter gelesen. Aber er würde dann durch Linus Gechter ersetzt werden. Und Pal Dardai sagt über ihn, dass er ein absoluter Fan ist von Linus. Wenn er spielt, überzeugt er mich immer. Er besitzt ein gutes Stellungsspiel, ist kopfballstark und energisch im Zweikampf. Das zur Vorrede. Alex, was macht dieses Spiel mit dir im Vorhinein? Was glaubst du, was wird das für eine Nummer?
Boah, ich muss sagen, da regt sich so gar nichts. Ich hatte vorhin auch, also das Thema will ich jetzt nicht aufmachen, aber wir hatten vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe auch so die Diskussion mit Diskrepanz zwischen Zuschauerzahlen bei Heimspielen und bei Auswärtsspielen. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja, also ich werde hingehen und ich rufe auch dazu auf, ne, geht alle hin, weil wir müssen auch bei Heimspielen das Stadion vollkriegen. Aber ich kann es keinem verdenken, der mehr Bock auf auswärts Freitagabend in Hannover hat, als Sonntagmorgen gegen Elversberg.
Sonntagmorgen, sehr gut.
Das ist halt, also es fühlt sich an nach grauem Zweitliga-Alltag und ich kann ehrlicherweise zu Elversberg sportlich wenig sagen. Ich habe, glaube ich, in dieser Saison nicht eine Minute bisher von ihnen gesehen. Das ist eine Mannschaft, die jetzt auch emotional nicht allzu viel mit mir anstellt, wo ja die zweite Liga tatsächlich sehr viel mehr zu bieten hat in der Hinsicht als die erste Liga. Aber ja, wir haben es gesagt, also wenn wir noch irgendwie ein Wörtchen mitreden wollen und eine Ausgangsposition schaffen wollen in der Rückrunde, um oben anzuklopfen, dann musst du jetzt die letzten drei Spiele allesamt gewinnen. Und ich bin gespannt. Ich sehe das jetzt, also gerade den Ausfall von Toni Leistner, der schlägt da ordentlich ins Konto. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht dann stattdessen Martin Dardai zurückzieht und dann im defensiven Mittelfeld eine spielstärkere Lösung sucht, aber das scheint Pal Dardai nicht zu präferieren. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, guckt euch das trotzdem alle an. Es wird wahrscheinlich so ein Spiel minus 3 Grad und Marvin Plattenhardt macht ein Standardtor.
Ja. Wieso muss ich gerade irgendwie an den Namen Martin Jeng denken? Schlägt 27 völlig verunglückte Flanken.
Fun Fact, das erste Tor im Hertha-Trikot von Salomon Kalou damals vorbereitet.
Gegen den VfL Wolfsburg, kann das sein?
Ja.
Flugkopfball. Mhm. Ey, dass man sich so eine Scheiße merkt, wirklich. Das ist, ey, ich hasse mein Gehirn. Das ist wirklich, dafür ist schon wieder irgendwas Wichtiges flöten gegangen. Es ist so schlimm. Benny, was glaubst du, wird das für eine Partie?
Was ich glaube, auch das finde ich schwer, weil da geht's mir nicht wie Alex. Sportlich kann ich da wenig sagen. Basierend auf dem, was du jetzt geschrieben hast, wird es auf jeden Fall, glaube ich, eine größere Herausforderung als das, was man vor der Saison gedacht hat, wenn man sieht, oh, da kommt Elversberg im Dezember ins Stadion. Ist ja so ein bisschen, Elversberg hat ja Sandhausen ersetzt, wenn es darum so geht, statt gegen Bayern und Dortmund spielt man jetzt gegen, halt Elversberg in der zweiten Liga. Bei mir steht im Endeffekt auch nur dick fett drin, must win, weil sonst ziehen die da vorne mittlerweile 10, also gibt's so eine Handvoll Teams, die dann 10 Punkte weg sein können. Und dann bist du da quasi schon abgemeldet und dann, Alex hat es vorhin schon angedeutet, dann creept's auch von unten doch durchaus ran. Also du kannst ja auch durchaus auf den 13., 14. Platz zurückfallen, wenn du das nicht gewinnst.
Boah, da überwintern ist natürlich eine ganz
richtig, triste Vorstellung. Richtig, weil dann hast du auf einmal doch von Anfang Mitte Oktober zur Winterpause so einen ganz, ganz krassen Stimmungsumschwung und dann bist du auf einmal wieder in dem Trott der letzten Jahre drin, dass du zu Weihnachten eigentlich nur nach unten guckst. Und ich glaube, das sollte man tunlichst vermeiden und gewinnen, weil also das Ärgerliche ist ja mittlerweile, selbst mit einem Sieg ist man auf einmal nicht mehr in der Spitzengruppe drin. Das konnte man nach den ersten 10 Spieltagen sagen. Mhm. Mittlerweile musst du halt gewinnen, um den Anschluss zu halten. Und also ich glaube, wird schwer, aber was ich vorhin ja auch meinte, theoretisch habe ich da noch, dass man jedes Spiel gewinnen kann und von daher bin ich da momentan noch positiv und sage, wir werden es auch gewinnen.
Zumal ich ja auch, ne, ich bin ja auch ein, ich glaube ja auch an die Form und an Ähnliches und an Momentum und du spielst danach in Kaiserslautern auf dem Betze und das machst du aber mal lieber mit einem Sieg im Rücken. Also, ich glaube, sonst geht da eher das Selbstvertrauen flöten, wenn du da ankommst und dann sagen kannst, weil dann, wenn du jetzt gegen Elversberg gewinnst, dann liest sich diese ganze Ungeschlagen-Serie auch wieder deutlich angenehmer. Mhm. Und ich glaube, sowas ist in den Köpfen drin. Und das sorgt für eine Selbstverständlichkeit und für eine Resilienz. Und die wirst du brauchen auf dem Betze. Dementsprechend ist das auch schon Vorbereitungsspiel darauf. Und
man hat noch Elversberg Hamburg danach, ne? Nach dem Elversberg-Spiel erstmal.
Bitte?
Ah, ja, man stimmt. Hat noch Hamburg nach dem Elversberg-Spiel, wo das, also wenn recht. Du von Momentum redest, zahlt es da auch auf jeden Fall mit ein.
Auf jeden Fall, da gilt es dann ganz genauso. Ey, und Elversberg, die haben den HSV geschlagen und die haben Schalke geschlagen, übrigens auf Schalke. Die fühlen sich auch wohl in dieser Underdog-Rolle als trojanisches Dorf. Nee, trojanisches.
Gallisches.
Trojanisches Dorf ist eigentlich geil.
Folgentitel.
Das trojanische Dorf. Es haut aber auch irgendwie in der Idee schon wieder hin, ne? Also es ist ja auch quasi so ein trojanisches Pferd. Es ist wie die 2-0-Führung, ist Elversberg. Man denkt, man hat's schon und dann zack, zack. Sieht schon wieder ganz anders aus. Naja, das trojanische Dorf. Das schreibe ich mir eigentlich mal direkt auf. Ist eigentlich ein guter Folgentitel.
Ja, das sagte ich gerade.
Ich bin so ein Genie. Nein, ich wollte dir damit recht geben, Benny, aber gut.
Ach so, okay, das
kennt Benny nicht.
Ja, der dachte,
das okay. Ich eigentlich nie zu hören.
Ja. Oh, na gut, immer auf Arbeit. Tolle Idee, Benny, die klaue ich mir. Gut, ich glaube, wenn ihr jetzt habt ihr noch einen Song? Zufällig? Ja, klar. Alex, ich wollte gerade sagen, du hast doch jetzt gerade eine Auswärtsfahrt, du hast doch jetzt gerade Inspiration bekommen, oder nicht?
Ja, sicherlich.
Na dann, schieß los.
Ja, ich habe versucht, die beiden großen Events dieses Wochenendes zu vereinen.
Nein,
nicht das Helene Fischer-Ding.
Wenn ich jetzt Helene Fischer höre.
Also, sorry, ich bin ja auch, also ich habe ja auch Geschmack, ja.
Cher.
Hatte ich auch überlegt, aber ich hatte tatsächlich festgestellt, dass das sträflicherweise noch nicht auf der Playlist ist. Ich war schockiert, wie alt Mark Owen geworden ist. Ich weiß nicht, wer den Take That Auftritt gesehen hat. Das war Wahnsinn.
Noch, also, der hat eben noch für Newcastle gestürmt.
Huiuiui. Hui. und deswegen muss das natürlich auch auf die Playlist, weil es lief auch am Freitag, glaube ich, bestimmt. wird schon gelaufen sein, Bus. Take That mit Back for Good, selbstverständlich.
So, haben sie auch gesungen bei Wetten, dass, aber nicht gut.
aber live.
Ja, fast. Aber live, man muss ja sagen, das war ja auch so eine peinliche Nummer mit Shirin David und Helene Fischer, dann auch noch Playback. Also,
da muss ich auch noch mal was dazu sagen. Also das, ich bin jetzt, also da fühle ich mich auch immer so ein bisschen boomermäßig, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen, dass die beiden einen Song miteinander gemacht haben. Und ich hätte es auch gern dabei gelassen. Das war...
Der ist aber auch ganz frisch. Ich habe Mittwoch oder so in der U-Bahn gelesen, dass die Version am Donnerstag um 23:59 veröffentlicht wird.
Weißt du, was mich da auch in ein ganz anderes Universum gekickt hat? Dass das anlässlich des 10-jährigen Jubiläums ist. Ich auch, ach du Scheiße, stimmt, da habe ich Abi gemacht.
Ja, Dito, das war die Hymne meiner Abifahrt.
Ja, also bei mir ist es erst nächstes Jahr soweit mit dem 10-Jährigen.
Ja, bei mir auch, ja.
Ja, guck, ja, wir haben gleichzeitig, ja, guck an.
Ja, wir haben 2014, ja.
Ja, gutes Abi-Jahr, finde ich, mit der WM und so, das war auf jeden Fall ein guter Vibe.
Das war
aber schlimm. Naja, gut. Wir werden
ich bin ja älter. Fast noch versucht, wenn Alex hier gerade ist, einen Kajsa Kardela-Song zu pitchen, aber ich glaube, das lassen wir.
Brauch auch nicht, da reich ich als Kontrollinstanz, das kommt mir aber mal so gar nicht in die Tüte, wenn du mir jetzt irgendwie ein Rostock City Girl in die Playlist werfen willst, da rast du ja aber vollkommen aus.
Ich wollte schon sagen, Benni, also ne, ist jetzt für die HörerInnen ein bisschen langweilig, aber Insider, wir haben am Samstag unsere Fanclub-Mitgliederversammlung. Es wurden schon Leute für weniger aus Vereinen rausgeschmissen.
Das Schiedsgericht. Finde ich gut. Gut, Freunde, das hat mir großen Spaß gemacht. Das ist doch ein schöner Abschluss an der Stelle. Der Titel steht, der Song steht, die Themen stehen, es alles steht. Und dann schauen wir uns mal an, was am Sonntag gegen den SV Elversberg herausspringt.
Die SV Elversberg.
Die SVL.
Hä? Ist es Spielvereinigung abgekürzt SV?
Hätte ich jetzt vermutet.
Hä?
Sportverein,
oder? Sag mal.
Weil Spielvereinigung wird doch nicht SV abgekürzt.
Es ist wirklich es ist die Sportvereinigung.
Was?
Die SV Elversberg. Guck mal, lernen wir am Ende sogar noch was. Leute, wenn ihr mit richtig krassem Wissen auftrumpfen wollt am Sonntag.
Dann fragt Alex, wie man Pal Dada richtig aus.
Und wer Lukas jetzt bei der Folge dabei, hätten wir noch einen Geografiebericht darüber bekommen, wie gerade der Wind in Elversberg steht und in welchem Landkreis das
ist. Aber es ist ja kein Auswärtsspiel, oder?
Nee, aber das hält den Mann ja nicht ab.
Wo ist denn Elversberg überhaupt?
Irgendwo auch bei Kaiserslautern in der Ecke, oder? Saarland.
Im Saarland. Ah, ja. Das ist doch jetzt gerade der erfolgreichste saarländische Verein. Das tut doch den Saarbrückern so weh.
Das tut mir leid an der Stelle.
Ja.
Die haben Bayern rausgeworfen.
Jetzt habe ich schon gesagt, das sein. Ist... Pass auf, Wikipedia sagt, ist ein Fußballverein in der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg im Landkreis Neunkirchen. So.
Wo sonst?
Ne? Alles klar. Freunde, es war mir ein Fest. Macht's gut. Und bis dahin. Hau he.
Hau he. Hau he.